Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ist es eine Maßnahme, vielleicht mal einen Mannschaftsabend einzuberufen?
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, überhaupt Bock zu haben auf einen Mannschaftsabend oder so. Nee.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Keine Lust auf einen Mannschaftsabend hat Paul Verhaag vom VfL Wolfsburg nach dem 0:3 gegen die TSG aus Hoffenheim, hat er das den Kollegen und Kolleginnen von der Sportschau gesagt. Aber ich hoffe, er hätte Lust auf die Schlusskonferenz, denn dazu begrüße ich euch sehr herzlich hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und wir machen heute eine Express- und Freestyle-Ausgabe. Nicht nur, weil Montagsspiel ist, sondern wir hatten hier auch schon einen fröhlichen Technikmontag. Wir haben so ziemlich alle technischen Variationen durchgespielt, die man so haben kann, mit den Gästen. Und das, obwohl einer der beiden Gäste sensationellerweise zu meiner Linken sitzt, hier in den Rasenfunkstudios, nämlich Benny Zander, @BennyZander bei Twitter. Und ihr kennt ihn hoffentlich aus der Zweierkette, dem sehr empfehlenswerten Fußballpodcast. Servus, Benny.
Schönen guten Tag.
Ja.
Schön, dass du es hier.
Ja, freut mich, dass es dir hier gefällt. Wir hatten auch schon ein entspanntes Stündchen hier mit verschiedenen Einstellungen an sämtlichen technischen Geräten, die ich hier zur Verfügung habe. Und daran liegt es auch, dass wir den lieben Markus Bark jetzt in etwas anderer Qualität empfangen als sonst. Markus, ich habe dich heute mal so, ich dachte, ich mache das wie bei der WM in Chile damals, als man noch so Relaisstationen aufbauen musste, damit das UKW-Signal, nee, nicht UKW, aber dass das Signal, das Radiosignal in Deutschland landet. Deswegen haben wir dich heute über Telefon zugeschaltet. Hallo Markus.
Ich grüße euch und entschuldige mich dafür, aber die Einstellungen sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Früher war alles besser.
Früher war alles besser. Da hätten wir dich über die Wählscheibe angerufen und das hätte sich natürlich viel, viel besser angehört als jetzt heute so. Ja, die Hörerinnen und Hörer werden es überleben. Es wird auch eine etwas kürzere Folge werden. Nicht nur wegen des technischen Fuck-ups, den wir jetzt hatten, sondern auch so. Da müssen jetzt alle mal durch, dass es nicht, vielleicht nicht an jeder Stelle in der gewohnten Tiefe reingeht. Aber ein Thema wollte ich mit euch beiden noch besprechen, was unabhängig ist vom Spieltag, und zwar das Interview oder der Artikel über Per Mertesacker. Im Spiegel erschienen, alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht lesen konnten, denen sei es sehr ans Herz gelegt. Er hat, Markus, sehr offen darüber gesprochen, was das Profigeschäft mit ihm gemacht hat, auch in psychischer Natur.
Ja, das ist richtig. Und vielleicht, ich möchte aber gerne vorne wegschicken, ich hatte am Samstag Redaktionsdienst, habe die Agenturen dazu gelesen und bin jetzt heute Morgen dann erst dazu gekommen, das in Gänze zu lesen. War erstmal darüber erstaunt, dass so viel geredet wurde über ein Interview.
Ja.
Denn es ist ja im klassischen Sinn, wie wir Deutsche es verstehen, kein Interview. Aber klar, es sind viel persönliche Eindrücke, wobei man die Fragen jetzt im Grunde genommen im Gegensatz zum Interview gar nicht hört. Und man sieht ein Problem, ganz unabhängig vom Inhalt, Agenturzusammenfassungen in solchen Fällen sind immer problematisch. Das ist so, als wenn man bei manchen Sachen nur eine Überschrift liest. Wenn man das jetzt den Text in Gänze liest, erscheinen einige Sachen schon ein bisschen im anderen Licht. Dieser Agenturtext, ich will nicht sagen, dass es aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber es ist in der Straffung, die natürlich gemacht werden muss, hat man schon einen anderen Eindruck. Und mir war ja eigentlich klar, dass das in der Sendung zur Sprache kommt, aber ich bin am Wochenende halt nicht zugekommen und hatte auch gedacht, Mensch, was sagst du dazu, was hältst du davon, weil das ist, also wenn wir immer oder häufig davon sprechen, das ist kein Thema für Twitter, das ist nun wahrlich kein Thema für Twitter. Da kannst du ein Sportgespräch beim Deutschlandfunk machen und die halbe Stunde ist auch noch zu kurz. Da sind so viele Facetten, die man beachten muss. Und was mich wirklich interessieren würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, Per Mertesacker mal zu sprechen, und ich weiß, dass es ein sehr aufgeräumter Gesprächspartner ist. Wir hatten vor der WM 2014 mal die Gelegenheit, länger mit ihm zu sprechen. Und das ist ein sehr reflektierter Mensch. Der hat natürlich das, was er jetzt in dem Gespräch gesagt hat, nicht damals uns gesagt. Aber da konnte man schon sehr gut erkennen, dass es dass der sich von vielen anderen Fußballern unterscheidet. Aber die Frage, die mich wirklich interessiert und die ich ihm gerne stellen würde, ist, wie wird er seine Jungs, die er nun bald unter den Fittichen haben wird, in der Akademie von Arsenal darauf vorbereiten, was sie erwartet? Wie will er ihnen den Druck nehmen? Wie will er ihnen den Spaß vermitteln? Das sind Fragen, die mich, wo mich die Antworten sehr interessieren würden. Gut, vielleicht werden wir irgendwann die Gelegenheit dazu haben. Aber vielleicht kann der Benny jetzt erstmal seine Eindrücke des Gesprächs schildern.
Ja, ich habe es auch gerade eben noch gelesen. Während wir hier den Technik-Break hatten, habe ich das genutzt und habe es mir mal noch in Gänze durchgelesen. Und du hast schon recht, ne? Es ist schon wichtig, finde ich, bei den ganzen Aussagen, die da rausgezogen wurden, dass wenn man sich darüber äußert, ich habe ja dann auch so ein bisschen zumindest am Wochenende mich über manches echauffiert, auch auf Twitter schon, deswegen ist es auch für mich jetzt mal wichtig gewesen, das Ding mal in Gänze zu lesen, weil wie du schon sagst, es sind dann halt doch, man will es eigentlich nicht so sagen, aber es ist dann so, es sind halt einfach Sachen, die dann man schon in dem Zusammenhang dieses ganzen Stücks lesen sollte und in dem, wie sie entstehen und wie das aufgebaut ist und so. Und ich finde es bemerkenswert, also muss ich ehrlich sagen, weil das ja auch in so eine Richtung geht. Ich meine, klar, das macht man als Spieler, leider ist es so, nicht, wenn man gerade mit der Karriere begonnen hat oder gerade in seiner Prime ist, sondern das macht man jetzt dann vielleicht als Mertesacker kurz vor dem Karriereende. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil das ein sehr populärer Fußballer ist und weil der einfach, und so verstehe ich das Stück auch, und dass das jetzt, das Gespräch wurde, glaube ich, im Januar geführt, dass das jetzt kommt, dass er einfach tatsächlich mal eine Öffentlichkeit dafür schaffen will, über diesen ganzen Druck, über all das, was da auf einem lastet und was man auch nicht einfach, wie ich es jetzt schon wieder tausendfach gelesen habe, wegmachen kann mit dem Argument, ja, aber die verdienen doch unwahrscheinlich viel Geld. So, das ist kein Argument, wenn es um das geht, was er da beschreibt, ja. Also, weil man muss ja schon sagen, der führt natürlich ein angenehmes Profileben und der macht das, was er offenbar ja sehr gerne macht. Er hat auch gesagt, er wurde ja dazu nicht gezwungen und er liebt das Spiel immer noch und so. Aber das ist eine Facette, die seine Profijahre nicht wie in der Hängematte erscheinen lässt. Ganz im Gegenteil so. Und das stellen sich ja manche Leute immer vor, wenn es um Profifußballer geht, dass die einfach nur da mal ein bisschen am Wochenende spielen und haben sie ein bisschen Training, haben sie viel Freizeit unter der Woche und können dann ihr ganzes Geld mit vollen Händen ausgeben. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und kann das jedem nur empfehlen, sich das Ding aber wirklich dann auch in Gänze und nicht nur die zwei, drei Aussagen, sondern das war für mich jetzt auch total wichtig, das dann einmal komplett zu lesen, was da so steht, weil eben dann da auch der Tenor rauskommt, dass er eben nicht jammert. Das ist nicht das, was er damit erreichen will, ne? Dass er irgendwie sich beklagt darüber, was er doch für ein schweres Los als Fußballer hat, sondern dass er einfach mal das Scheinwerferlicht von dem vermeintlich luxuriösen Bundesliga-Leben, Premier League-Leben, Nationalspieler-Leben auch mal auf die ganzen Randaspekte bringt, die das mit sich bringt.
Und was ich auch bemerkenswert finde, und das ist ein Kernsatz, der in der Zusammenfassung, glaube ich, fehlt, er sagt auch, er würde es trotzdem immer wieder so machen.
Exakt.
Weil er ja auch eingesteht, der Profifußball hat natürlich Elemente, die wirst du nicht mehr ändern. Ja, es würde jeglichen Sinn des Sports widerstreben, zu sagen, wir möchten nur Spaß haben, uns ist das Ergebnis egal. Das ist auch in der Kreisliga C nicht so. Da hast du natürlich nicht den Druck und da hast du mehr Spaß, aber du willst trotzdem gewinnen. Und die Erwartungshaltung deiner Kollegen, des Trainers, auch der paar Zuschauer, ist ja, dass du gewinnen willst. Das liegt in der Natur der Sache. Und dass da, wie natürlich bei einer WM-Situation 2006, ist es übrigens auch, er hat explizit den unmenschlichen Druck auf die WM 2006 bezogen und nicht auf generell seine Spiele als Fußballer. Da ist also auch eine Abstufung, die schon mal wichtig ist, weil damit hatte ich ehrlich gesagt Probleme mit dem unmenschlichen Druck. Also unmenschlich weiß ich nicht. Da unmenschlich ist es nicht, wenn jemand Fußball spielt und gewinnen muss. Dass das extreme Drucksituationen sind, ist klar. Die haben andere Sportler aber auch und die haben andere Leute in ihren Berufen auch. Und da sind wir dann wieder dabei. Es ist kein Problem des Fußballs, sondern es ist ein Problem in der Gesellschaft. Wie viele Berufsgruppen stehen jeden Tag unter einem extremen Druck? und sind nicht so privilegiert wie die Fußballer in Profivereinen, die dann psychologische Hilfe zur Verfügung haben. Und was ich so höre aus der Branche ist, dass viele, also das ist jetzt, ich habe jetzt nicht nach dem Mertesacker-Gespräch danach gefragt, aber wenn man sich sonst so umhört, viele Vereine bieten an, Psychologen, die dann auf Honorarbasis arbeiten, die werden aber nicht in Anspruch genommen. Und da muss man dann auch mal fragen, warum ist das so? Ne? Aber ich habe das große Problem mit der Sache, ich bin nicht nur kein Psychologe, sondern weiß das alles nur vom Hörensagen und habe ja auch eine ganz andere Denke als du, Max, als du, Benny. Jeder Mensch denkt darüber anders. Ja. Es gibt viele Fußballer, die sind halt völlig anders gestrickt. Die werden sich abends zu Hause vorm Fernseher setzen und gucken und dann haben die morgen ein Spiel und haben dann vielleicht ein bisschen Lampenfieber, aber das liegt halt daran, dass jeder Mensch anders gestrickt ist. Und insofern finde ich, sollte man jetzt auch, das hat Mertesacker ja auch selber gesagt, dass ihn das so fertig gemacht hat und dass er da nicht der Meinung ist, dass jetzt jeder Fußballer mit einem Druck umgehen muss, der ihn fertig macht.
Ja, das ist ja die Sache. Jeder Mensch ist anders und was man auch auf die Reaktionen auf diesen Artikel hin sagen kann, es gab im Internet war der Tenor, der verdient doch so viel Geld, was jammert er denn? Und auch einige ehemalige Fußballgrößen haben sich nicht als menschliche Überpersönlichkeiten ausgezeichnet. Und was daran das so ein bisschen erschreckende ist, wirklich überraschend ist es nicht, das ist der eine erschreckende Teil. Also ich hätte euch das, also mit Ausnahme von einigen Expertenmeinungen, in Anführungszeichen Experten, die man gehört hat am Wochenende, hätte ich euch das schon so prophezeit, dass da im Internet wenig Verständnis sein würde, gerade auch wenn man nur die Zusammenfassung liest und nicht den eigentlichen Text. Aber das zweite Erschreckende daran finde ich, dass es ja eigentlich nur offenbart, wie wenig heutzutage noch irgendwie der Blick auf den anderen als Menschen gilt. Also das hat auch Ronald Reng im Tribünengespräch zu Depressionen gesagt und ganz wichtig wäre mir jetzt aber, weil auch ganz viele auf Twitter diese Sendung nochmal empfohlen haben, worüber ich mich natürlich sehr freue, aber man darf das auch nicht komplett miteinander gleichsetzen. Druck und Depression sind erstmal zwei verschiedene Dinge. Depression ist eine Krankheit, die kann man haben und da ist es wichtig, ein Bewusstsein für zu haben, dass diese Krankheit auch überwunden werden kann und in dieser Krankheit spüren die Menschen einen großen Druck und dann kann auch Druck von außen ein zusätzlicher Faktor sein. Aber beides hängt nicht zwingend kausal miteinander zusammen. Aber innerhalb dieser Folge ging es halt auch darum. Da hat Ronald Reng gesagt, und ich werde diesen O-Ton ans Ende dieser Folge hängen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr bitte bis zum Ende hören. Da hat Ronald Reng nämlich in 3 Minuten alles erklärt, was man dazu sagen kann. Nämlich, dass es letztlich um die Frage geht, erlauben wir dem Sportler auch noch, dass es ein Mensch ist, der außerhalb dieser 90 Minuten, wo wir ihn kämpfen sehen, schwitzen sehen, schreien sehen, auch ein Mensch sein darf, mit all seinen Schwächen und Konsequenzen, die das hat. Und das wird ja so ein bisschen dem Prominenten genommen, mit dem Argument, na, ihr habt ja so viel Geld, oder mit dem Argument, anderen geht's auch schlecht, was stimmt, es geht anderen und es geht auch ganz bestimmt noch vielen Leuten schlimmer, aber das darf doch eigentlich auch nicht der Grund sein, dass wir jemanden das Menschsein absprechen wollen und ihn dann abkanzeln, wenn er mit seinen Gefühlen nach außen tritt. Und dass wir das noch in vielen, vielen anderen Gesellschaftsbereichen bräuchten, ist völlig richtig. Aber eigentlich sollte man dann ja sagen, gut, das ist jetzt ein erster Schritt.
Es ist halt das Problem, was es so oft gibt. Und da habt ihr beide recht, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist. Es gibt etwas, was, oder jetzt nehmen wir Mertesacker als Beispiel, der sagt, so und so ist es mir während meiner Karriere gegangen, vor jedem Spiel nicht so ein sonderlich gutes Gefühl gehabt, offenbar relativ regelmäßig. Und dann kommen Leute um die Ecke und sagen, dann guck doch mal auf Berufszweig XY, das ist doch alles viel schlimmer oder was auch immer. Das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Es kann doch auch sein, dass beide Sachen auf ihre Art und Weise schlimm sind und es geht auch gar nicht darum zu bewerten, was dann davon schlimmer ist, aber man kann auch über das eine sprechen und dann kann man über das andere sprechen und diese Fähigkeit ist irgendwie so ein bisschen oder diese Einstellung, die gibt's einfach nicht mehr heutzutage und wir hatten zum Beispiel am Wochenende bei Amazon war Mike Franz unser Experte im Studio so und jetzt kriegen wir vielleicht darüber sogar ein bisschen den Dreh zur Bundesliga, der hat nämlich darüber gesprochen, wie es ist, ein Spieler im Abstiegskampf zu sein, mit deiner Mannschaft kurz davor zu sein, dass du hops gehst in Richtung zweite Liga und dann in der Stadt zum Beispiel, das hat er selber so erlebt, dich noch aber getraust, wenn du gerade kein Training hast, mit deinem Kumpel irgendwo was essen zu gehen. So. Und dann kommt es natürlich auf die Stadt an, ist vielleicht in Wolfsburg ein bisschen anders als in Frankfurt oder Karlsruhe oder Hamburg oder was auch immer. Und hat aber die Anekdote erzählt, dass er da sich erdreistet hat, mit einem Kumpel Mittagessen zu gehen und er sich mehrfach da bepöbeln lassen musste, dass er mal lieber nur einen Salat nehmen soll und mal wieder lieber auf den Trainingsplatz soll. So, ne? Und da kriegst du vielleicht den Dreh dann auch dazu, was zum Beispiel vielleicht gerade der ein oder andere HSV-Spieler sich ab und zu mal abhören muss. Und es ist, anhören muss. Und das finde ich immer noch wichtig, wirklich zumindest auch ein bisschen zu unterscheiden. Also das sagt ja Mert Özakar in diesem Stück auch, ne? Du gewinnst 10 Spiele am Stück, alle klopfen sie dir auf die Schulter, du verlierst 1, so, und sofort bist du halt wieder der Depp. Und es sind immer diese totalen Ausschläge, so, die einfach, alles, was vorher war, ist egal. Und wie du sagst, diese Fähigkeit oder dieser Blick auf den Spieler, der auch trotzdem einfach nur morgens aufsteht und sich seinen Kaffee macht und irgendwie auch mal Probleme mit den Kiddies hat oder was auch immer, das wird immer oder oft zumindest ausgeblendet. Und das ist echt, echt sehr schade.
Fußball ist eine Projektionsfläche. Wenn wir Weltmeister werden, dann werden wir Weltmeister. Dann hat uns Mario Götze zum Tor geschossen. Und wenn jemand schlecht spielt, dann lassen wir all den Frust, den wir angesammelt haben, auf die einzelnen Spieler los. Und das trifft sich jetzt halt, du hast den HSV jetzt schon angesprochen. Das war ja die zweite Sache an diesem Wochenende, die mit dazu kam. Nach einer jetzt nicht gerade überraschenden Niederlage in München, dann irgendwelche Kreuze und wir kriegen euch alle Transparente am Trainingsplatz. Das sind auch nur einige wenige, aber das ist Zeichen einer Radikalisierung und es bringt uns alles nicht weiter. In keinem Lebensbereich wird uns das weiterbringen. Also ihr könnt auch sehr gerne das Depressionstribünengespräch dazu anhören, auch unter dem Aspekt, aber wichtig war mir auch nochmal zu sagen, ursächlich, kausal hat beides nicht miteinander zu tun. Also auch die Verknüpfung, die damals Theo Zwanziger nach dem Tod Robert Enkes aufgemacht hat, da gehen wir auch im Tribünengespräch nochmal drauf ein. Also hört's euch an. Es ist sicher ein wichtiges Thema und vielleicht können wir das jetzt auch bei der Spieltagsbesprechung immer wieder versuchen. Es soll ja auch trotzdem noch erlaubt sein, Spieler zu kritisieren. Das ist natürlich so ein bisschen die Linie, die man gehen muss.
Aber wichtig ist, finde ich schon, also jeder kann seine Meinung zu den Aussagen von Mertesacker haben. Aber ihn dafür zu beleidigen, das, was er da sagt und so, das ist einfach, also da habe ich einfach ein Riesenproblem mit. Also ja, einfach unsachliche Kritik und einmal, noch nicht mal zumindest einmal um die Ecke gedacht und direkt noch mit Beleidigen kommen, da habe ich einfach ein Problem mit. Wenn Leute tatsächlich mal, das gab es glaube ich in diesem einen Spiegel-Kommentar dann als Reaktion auf die Reaktion zum Beispiel am Sky-Tisch, wo der schöne Satz dann war, wenn einer sich mal aus der Phrasenecke raustraut, so, dann wird sofort drauf gedonnert, so, und deswegen sind solche Stücke auch besonders und gibt es aber solche Aussagen auch so selten. Ja, und dann braucht sich auch keiner mehr wundern, wenn du irgendwann wirklich überhaupt gar nichts mehr von dem Innenleben eines Fußballers mitbekommst, weil er wirklich sich einfach denkt, logischerweise als Profi, nee, das kriege ich jetzt um die Ohren gehauen, ich halte lieber die Klappe, gehe nach Hause und fertig ist.
Absolut. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es im Rasenfunk dann doch schwierig ist, manche Leute zu finden. Es gibt einen sehr prominenten Bundesligaspieler, der aus diesem Grund, der den Rasenfunk super findet, der Lust hätte auf eine Sendung, der aber sagt, genau aus diesem einen Grund möchte ich das nicht machen, weil dann kommen gewisse Medien ums Eck, greifen sich ein Zitat raus und posten das dann und stricken eine Geschichte außenrum, die vielleicht das Ganze gar nicht so widerspiegelt, wie es ist. Das heißt, ja, ihr habt da auch schon lange Diskussionen drüber geführt. Meine Argumentation ist gut, wenn man dann aber deswegen das Interview nicht gibt, dann haben ja die entsprechenden Medien gewonnen. Aber ich kann es auch sehr verstehen und wir hatten es übrigens auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wer von euch das Tribünengespräch von Sebastian Schupan gehört hat, der unter anderem über seinen Abstieg mit Dynamo Dresden gesprochen hat. Der war damals in der Mannschaft, als dieses Plakat in der Kurve hing, ihr habt 90 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen. Der hat auch nochmal sehr eindrücklich darüber gesprochen, was das für eine Stimmung in der Stadt war. Also genau das, was du auch gesagt hast mit Mike Franz. Die Spieler haben einen Alltag, der eingebettet ist in dieses ständig bewertet werden. Und es ist nicht so, dass die nur am Samstag dann vor der Kurve stehen und sich auspfeifen lassen, wo vielleicht mancher sagen mag, okay, ich habe vorher auch nicht gut gespielt, sondern das geht am Sonntag, am Montag, am Dienstag weiter und betrifft auch Kinder, Familie und so weiter. Hat er auch sehr eindrücklich drüber gesprochen und auch dazu gab es zum Beispiel einen Text, der dann in einem Online-Medium erschienen ist, wo einige Zitate aneinandergereiht wurden aus dieser 3-Stunden-Sendung. Und sogar das war so ganz leicht verzerrend. Also es ist schon interessant. Er hat auch gesagt, er fand das gar nicht gut. Er mochte diesen Artikel.
Aber man kann sich auch schwer freimachen davon, weil ich glaube, das geht dir so, das wird Markus so gehen, das geht mir auch so. Du kannst, also was man schon sagen muss, auch mir passiert es ab und zu mal, dass ich irgendwo ein Zitat aufschnappe.
Ja.
Und das in irgendeiner Art und Weise in eine Diskussion zum Beispiel in unserem Podcast mit einfließen lasse, ohne dass ich jetzt mir nochmal den Ausgangsartikel angucke. Das ist halt auch dann tatsächlich vielleicht manchmal nachvollziehbar. Bei dem Ding war es mir jetzt aber tatsächlich dann einfach ganz wichtig, das dann wirklich nochmal am Stück zu lesen. Aber auch ich bin nicht frei davon, häufig dann irgendwo mal was zu lesen, aufzuschnappen, genau, und das dann weiterzutragen, ohne dass ich tatsächlich den Rahmen kenne, wo das eingebettet ist. Das geht ja jedem so. Also,
genau, ne? Paul Verhaag im Intro.
Ja.
Ich habe jetzt den Teil rausgenommen, wo er gesagt hat, er hat gar keinen Bock auf Mannschaftsabend. Kurz danach hat er noch, das wollte ich aber später noch sagen, also ich hatte mir das schon aufgeschrieben, dass ich das noch einordne, er hat dann direkt aber danach gesagt, dass man trotzdem als Mannschaft zusammenstehen müsste. Also er hat jetzt nicht gesagt, Mannschaft ist total Mist. Aber ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, gehen wir in den Spieltag rein, nachdem wir ja sowieso auch selbst dafür gar nicht so viel Zeit haben. Ich würde damit gerne heute mal oben in der Tabelle beginnen, denn unser Schwerpunktthema soll auch Rasenballsport Leipzig zumindest so ein bisschen sein. Und wenn wir auf die obere Tabellenhälfte gucken, dann war vor allem das Sonntagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt interessant. Was für eine Woche für den BVB. 1:1 in Leipzig gespielt, dann 1:2 zu Hause gegen Salzburg. Dann die Vertragsverlängerung von Marco Reus und irgendwie haben sich all diese verschiedenen emotionalen Zustände auch im Spiel wieder abgebildet. Zweimal den Ausgleich der Eintracht innerhalb weniger Minuten gedreht und damit dann letztlich auch mit 3:2 als Sieger vom Platz gegangen. Markus, die Ergebnisse stimmen in der Liga beim BVB, also in der Liga wohlgemerkt. Aber das haben sie ja unter Peter Bosz zumindest am Anfang auch. Wie fragil ist denn deiner Meinung nach dieses Gebilde Borussia Dortmund?
Bemerkenswert war gestern, was Stöger nach dem Spiel gesagt hat. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau auf die Kette, aber so nach dem Motto, wir müssen davon ausgehen, dass es bis zum Saisonende nicht rund läuft oder holprig bleibt.
Ja.
Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was er kurz vor Weihnachten gesagt hat. Da war er der Meinung, wenn die Verletzten erstmal zurückkommen, also Reus, Schürrle, Götze war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch verletzt, dann werden wir auch wieder attraktiven Fußball spielen. Davon hat er sich so ein bisschen verabschiedet, weil die Probleme auch wohl innerhalb der Mannschaft, die dürften doch ein bisschen größer sein, als man gedacht hat, und das ist jetzt vermutlich auf die Schnelle nicht mehr zu reparieren. Ich denke, dass es tatsächlich bis zum Schluss logischerweise spannend bleibt, ob Dortmund in die Champions League kommt, weil es sind nur noch 8 Spieltage, die haben jetzt auswärts, glaube ich, die Bayern, dann Schalke.
Mhm. Genau.
Das ist schon schwierig, aber es gab gestern schon tatsächlich Lichtblicke. Also die erste halbe Stunde war sehr ordentlich.
Mhm.
Es war vom Pressing her, hatte ich eben noch zu den Kollegen neben mir gesagt, da könnte man ja fast meinen, dass der Tuchel da jetzt wieder an der Seitenlinie steht. Moda Hut hat, glaube ich, das beste Spiel gemacht oder zumindest eine der besten Leistungen. Das war sehr ordentlich. Und dann kommt aber auch schon wieder das Aber und hat in 2-3 Situationen dann überflüssig überdreht und Stöger eigentlich gezwungen, ihn auszuwechseln, weil das wäre auf dem Platzverweis, glaube ich, hinausgelaufen. Ja, und dann hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, klar, die Frankfurter haben sich gesteigert, aber Julian Weigel ist halt seit Monaten, muss man schon sagen, nicht in der Form, um das zu kaschieren. Ich habe heute Morgen mal geguckt, also der wurde ja in seiner sehr guten Saison wirklich gelobt für so eine Passquoten. Ich glaube, gestern kam irgendwie nur 50 oder zumindest in der gegnerischen Hälfte oder was es war, nur 50% an. Der Fehlpass vor dem Freistoß, der zum 1-1 führt, das war auch Weigel. Also der hat im Moment eine sehr schwierige Phase. Und ja, das Problem von Dortmund war halt, dass sie lange nicht wussten, wie das zu kompensieren ist. Şahin ist zu wenig dynamisch, auch im Zweikampf zu schlecht. Sebastian Rohde ist immer noch verletzt und da weiß kein Mensch. Castro war im Tief. Und so ein Dahoud, der dann jetzt in Form käme, der würde ihm sicherlich ganz gut tun.
Ja, gerade das mit der Passquote war sinnbildlich von Julian Weigel. Also du hast völlig recht, in der gegnerischen Hälfte 50% seiner Pässe nur an den Mann gebracht. Insgesamt 57% und mit 69%, das waren jetzt viele Zahlen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, 69% Passquote ist ein unterirdischer Wert für Verhältnisse des BVB. Der Durchschnitt liegt bei 83%. Das heißt, es ging spielerisch nicht so viel zusammen bei Dortmund. Aber letztlich, Benny, ja auch zweimal zurückgekommen und mit Michy Batshuayi einen weiteren Lichtblick vorne drin.
Ah, der Typ, also ich saß ja, ich hatte ja gestern nicht den Genuss, wie Markus dann diese Schlussphase im Stadion erleben zu können, sondern nur irgendwie vom Bildschirm aus zu verfolgen. Aber ich war eine Woche vorher in Leipzig, das Spiel habe ich kommentiert mit Mirko Slomka zusammen für Amazon Music. Da haben wir auch den Batshuayi, da hat er ja kein Tor geschossen, aber da hast du auch in ein paar Situationen einfach gesehen, was den besonders macht. Und gestern war es auch wieder so, wie der mit dem Rücken zum Tor spielt, wie der Bälle festmacht, wie der auch sich ins Spiel einbinden lässt, also wie er Bälle klatschen lässt. Der Klassiker war dieses 2-1, was er da erzielt, doppelter Doppelpass mit Pulisic, glaube ich, der ihn dann wieder findet und da macht er das Tor. Und noch eine Spur geiler ist das 3-2, weil das zwei Kontakte sind. Ne? Also klar, da Costa hebt das Abseits auf, alles schön und gut, was da aus Frankfurter Sicht auch nicht funktioniert und was auch natürlich nie in dieser Phase in der Nachspielzeit überhaupt nochmal zu so einer Situation kommen darf, wo sich Kovac auch danach fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass seine Mannschaft dazu blauäugig war und Boateng vorne den Einwurf nochmal schnell ausführt und Radetzky hinten, ohne dass er richtig Druck bekommt, den Ball einfach rausknallt und so. Aber wie Batshuayi das dann macht, eine Annahme, also ist auch wieder mit dem Rücken zum Tor mehr oder weniger, eine Annahme an der Drehung, ein Abschluss mit dem linken Fuß, hat halt eine krasse Qualität, was die Abschlüsse angeht. Wenn er da so, gerade in dem Bereich so rings um den 16er, wenn er da an den Ball kommt, dann ist meistens das Ding halt auch drin. Aber darfst du natürlich aus Frankfurter Sicht nie kriegen, diesen Treffer. Wenn du selber das 2-2 machst in der ersten Minute der Nachspielzeit und ihn dann da nochmal so ein Ding hinlegen, da Costa das 2-2 so wunderbar vorbereitet, da pennt er irgendwie komplett, hebt das Abseits auf. Und Batshuayi nutzt das und was hat er jetzt? 5 Tore in 6 Spielen? Kann man schon anbieten, die Quote. Ist schon ganz gut.
Ist ja nicht so schlecht.
Wenn ich da nochmal kurz zu dem 3-2 ist, ich habe es mir nochmal genau angeguckt, wie es gefallen ist. Der Kovac hatte ja auch gesagt, Radetzky muss den Ball nach außen spielen, mag alles richtig sein, aber das ist halt so ein typisches Beispiel, dass du in der 94. Minute nach so einem Spielverlauf dann auch zum Schluss, da kannst du alles über Bord werfen, was du irgendwie vorher besprochen hast. Denn das Problem ist, glaube ich, einfach nicht, dass der Radetzky den Ball in die Mitte keult, sondern dass der Schmelzer den Ball an der Mittellinie mit der Brust ganz in Seelenruhe annehmen kann. Und klar, da kann man jetzt auch sagen, das darf nicht passieren. Nur wir haben die 94. Minute, die haben gerade das 2-2 gemacht, die wissen, es sind noch 20 Sekunden und dann spielt zumindest im Unterbewusstsein hast du das Gefühl, da passiert jetzt sowieso nichts mehr, da muss ich jetzt nicht hinrennen und wild mit dem Schmelzer ins Kopfballduell gehen. So, und dann tickt der Ball auf, der Castro, der Pass von Schmelzer geht ein bisschen in den Rücken, Castro sitzt auf dem Boden und köpft und dann hat der Da Costa ja im Duell mit Schürrle sogar den Ball und kann ihn klären, schießt Schürrle aber an und der Ball prallt so ab, dass er genau in den Lauf von Schürrle kommt. Dann kommt die Flanke auch nicht präzise, sondern auf den Frankfurter und der klärt und genau da, wo der hinklärt, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, der Castro, die sind super gestaffelt auf den zweiten Ball in der 94. Minute. Das ist dann einfach Glück. Der steht da, passt den Ball auf Piszczek. Das ist natürlich dann schon ein gezielter Pass und wie Batshuayi das schlussendlich macht, ist großartig. Aber also das Tor ist so ein Beispiel dafür, dass du im Fußball so viele Faktoren berücksichtigen musst und dass da Zufall und Glück eine solche Rolle spielt.
Ja. Ja, das hat man da dran gesehen. Und was ich bemerkenswert fand, und das ist ja der Grund, warum es gerade so bitter ist für Eintracht Frankfurt, weil man eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat. Also ja nicht nur den Ausgleich zweimal erzielt, sondern das ist das Eigentliche, was bemerkenswert ist an diesem Spiel. Und damit einhergeht auch die Erkenntnis, die Eintracht kann jetzt Qualität von der Bank bringen. Also de Guzman und Jovic kamen rein, Haller keine gute Phase derzeit, hat man eine deutliche Veränderung gemerkt, als Jovic gespielt hat. Auch de Guzman, tolles Spiel gemacht. Danny Blum ist natürlich dann auch der prominenteste Name bei den Einwechslungen, dass der dann sogar gleich das Tor macht, das passt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und ausschließlich. Aber ich finde, das ist mit Blick auf Eintracht Frankfurt eigentlich auch eine der positivsten Erkenntnisse von diesem Spiel. Dass das verloren ging, ist wahnsinnig unglücklich gelaufen und haben wir jetzt aufgearbeitet. Aber wie stark die Eintracht eigentlich ist, auch nach dieser gar nicht so guten ersten Halbzeit, vor allem die erste halbe Stunde, dann so zurückzukommen, fand ich bemerkenswert.
Markus hat's ja getwittert und schön zusammengefasst. Seitdem die Eintracht Fußball spielt, ist sie die bessere Mannschaft. Ne? Das war, glaube ich, dein Tweet irgendwie während der zweiten Halbzeit.
Seitdem die Eintracht ihren Eintracht-Fußball spielt. Ne? Ja. Weil mir war das in der ersten Halbzeit.
Das ist kein Fußball, oder was? Das ist nur Eintracht-Fußball.
Ja, aber die Eintracht hat schon eine bestimmte Art des Fußballs und dadurch sind sie ja auch jetzt so gut und sind ja immer noch auf Kurs Champions League. Ich meine, so bitter das ist, aber ihnen ist ja nur ein Punkt durch das Tor von Batshuayi verloren gegangen. Gut, jetzt haben die Dortmunder dadurch drei, das ist dann schon anders, aber nächste Woche bist du zu Hause gegen Mainz. Und gerade die Eintracht hat oft genug gezeigt, dass sie nach so einem Tiefschlag oder nach so einem enttäuschenden Spiel wie in Augsburg, dann wird das nächste Heimspiel dann wieder gewonnen. Und wenn sie gegen Mainz gewinnen, sind sie ja wieder voll dabei. Und ich glaube, klar träumen die Fans und sicherlich auch die Spieler davon, in der Champions League zu spielen. Aber wenn es die Europa League wird, dann werden auch alle in Frankfurt noch zufrieden sein.
Aber du hast es gesehen dann, ne? Kovac reagiert zur Pause. Wie war der Wechsel? Er bringt den Guzman für Rebic, der, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen zumindest auch Richtung, da ist er ja auch einer der Experten, den wir in der Liga haben, so Richtung gelb-rote Karte unterwegs, ist bei ihm auch immer relativ dünn die Linie. Und dann ist Boateng, glaube ich, ein bisschen nach vorne gegangen, Markus, ne? Du hast, glaube ich, im Stadion besser gesehen.
Boateng kann man schon fast sagen, ist schon in die Spitze gerückt. Ne? Er hat sich dann immer so ein bisschen fallen lassen auf die Zehen oder so im rechten Halbraum, aber der ist deutlich nach vorne gerückt und die Guzman war dann auf der Sechser-, Achter-Position neben Hasebe. Der hat es wirklich sehr gut gemacht. Dann kam auch eine ganz andere Wucht in das Spiel.
Ja, und das Interessante ist, dass Borussia Dortmund aktuell noch nicht auf so eine Entwicklung dann wiederum reagieren kann. Aber auch das haben wir ja im Grunde mit dem Stöger-Kommentar dazu auch schon eingeleitet und vermutlich werden wir uns daran jetzt gewöhnen müssen, dass Borussia Dortmund nicht als voll kurierter Patient zur alter Form wieder ausspielt, sondern das wird jetzt wahrscheinlich noch so weitergehen in dieser Saison. Dortmund spielt jetzt dann in Salzburg und zu Hause gegen Hannover und die Eintracht darf, wie gerade schon von Markus angesprochen, zu Hause gegen Mainz 05 ran. Und eben jenes Mainz 05 durfte den Spieltag eröffnen in einem legendären Spiel gegen den FC Schalke 04. Ein 1:0 der neutralisierenderen Sorte. Beide Teams haben sich da nicht so wirklich viel genommen. Eine Einzelaktion von Caligiuri, allerdings auch eine sehr schöne Einzelaktion, entscheidet dann dieses Spiel mit 1:0. Ansonsten gab es da nicht so viel zu sehen. Beide Mannschaften recht ungenau in den offensiven Aktionen. Mainz hat flach aufgebaut, verzichtet aber auf Verlagerungen oder irgendwelche Kombinationen, also dieses klassische Pass und dann klatschen lassen. Der flache Aufbau ist aber insofern interessant, als man sich davon verabschiedet hatte, mit dem Spiel gegen Hertha BSC, weil man die Fehler im Aufbau vermeiden wollte, die vorher zugenommen hatten. Tja, und dann war es alles recht statisch und es gab diese eine Einzelaktion, 16:6 Torschüsse pro Mainz. Schalke hat je Halbzeit dreimal geschossen, je einmal auch aufs Tor. Da gab's natürlich, da hat das Internet aufgejault. Der gemeine Fußballfan hat da die Nase gerümpft, Benni, und hat gesagt, kann das denn sein, der Tabellenzweite, der so gewinnt?
Ja, am Ende, wie hat Tedesco nach dem Spiel gesagt, die Art und Weise des Sieges war für ihn ganz wichtig, weil es heute um Charakter und Mentalität ging. Und das hat seine Mannschaft gezeigt. Du hast ja gerade gesagt, dass die erste Halbzeit zum Beispiel, die war wirklich zum Gruseln. Wenn die Statistik stimmt, dann hatten beide jeweils nicht mal 70% Passquote in der ersten Halbzeit, wirklich, also deutlich noch drunter sogar, war wirklich, ich habe nur Teile davon wirklich komplett sehen können, aber es war offenbar auch kein Riesenfehler, da in der ersten Halbzeit noch nicht eingeschaltet zu haben.
Gesparte Lebenszeit, Benni. Lass dir das von jemandem sagen, der es über 90 Minuten gesehen hat.
Ja, du bist ja eh hardcore, du hast dir sogar heute nochmal Stuttgart gegen Leipzig nochmal lang reingezogen. Aber das ist, das ist die Qualität, die Schalke aktuell hat. Sie spielen halt nicht schön, so, aber sie punkten, ja, und sie sind Zweiter, sie liegen weiter vor dem BVB. Die beiden Teams kabbeln sich gerade so ein bisschen um den Effizienz-Award, wer von beiden den gewinnt. Aktuell geht er noch knapp an Schalke. Aber ja, klar, ich habe auch die Tweets dann dazu gelesen. Ist das kann doch nicht der Fußball eines Tabellenzweiten sein. Ich weiß nicht, in dieser Saison es gibt ja sowieso keine klare zweite Kraft und so. Und auch wenn du die Teams dahinter dir anguckst, die spielen jetzt auch nicht alle jede Woche begeisternden Fußball. Vielleicht Leverkusen, die zumindest noch prinzipiell fast jede Woche so ihr Spiel durchbekommen. Aber der BVB ist dann auch das gute Beispiel. Und am Ende fragt da auch wieder in 4 Wochen keiner mehr nach bei Tedesco, war nach einem knappen, hässlichen Sieg im benebelten Mainz. War auch krass, ne? Das war irgendwie große Teile des Spiels, wirkte das auf mich wie so eine Sherlock Holmes Folge, weil immer irgendwo der Nebel kam, dann hat es auch noch angefangen zu regnen.
Man hat immer gewartet, dass die Hunde vom Basketball kommen und Manni Rausch in den.
Aber es ist halt kein großes Lob für das Spiel, dass irgendwie die Rahmenbedingungen und die Begleiterscheinungen da ringsrum mit der ganzen Pyro, die da ständig aus dem Schalker Block abgebrannt wurde und so, dass die fast interessanter waren als das Spiel an sich. Also es hat halt wirklich, hat halt schon ziemliche Längen gehabt und war phasenweise auch wirklich hässlich.
Ja, also Friedel Rausch war es natürlich, das war ein Fehler meinerseits, aber nicht nur Sherlock Holmes wäre auf diesen Fehler aufmerksam geworden. Andererseits muss man sagen, Markus, wenn ich mir angucke, was Schalke in dieser Saison schon gespielt hat, gerade wenn wir darüber sprechen, wie man einen Gegner anläuft, also Paradebeispiel, das Auswärtsspiel in München, wo Schalke ein sehr, sehr offensives Pressing gespielt hat. Ich habe mir schon die Frage gestellt in diesem Spiel, bei einem Gegner wie Mainz 05, bei dem man weiß, der hat Probleme im Aufbau. Es gab auch 2, 3 Situationen, in denen das noch offen zutage trat. Hätte Schalke nicht auch mit einem anderen Ansatz gewinnen können? Also wir tun ja so, als ob das jetzt nötig gewesen wäre, um diesen Dreier einzufahren beim Tabellen 16.
Nein, um Gottes Willen, das würde ich aber damit nicht sagen. Ne? Also dass sie natürlich schon auch deutlich anders spielen sollten und ich auch für mein Dafürhalten. Also es ist nicht so, dass die Mainzer das provoziert haben, dass man so hässlich den Sieg einfahren muss. Also das wollte ich damit nicht suggerieren, um Gottes Willen.
Markus, wie siehst du die Situation?
Also generell finde ich, ist der Ansatz von Tedesco ja jetzt nicht neu. Also ich erinnere mich an einen Heimsieg gegen den HSV. Ich weiß nicht, da war dann 2-0 oder 2-1. Und da war Schalke auch zumindest Dritter, wenn nicht sogar auch Zweiter. Und dann geht er in die Pressekonferenz und sagt, unser Ansatz war heute, den HSV nicht kontern zu lassen. Ich glaube, der HSV hatte damals 11 seiner bislang 18 Tore gemacht und war auch 16. oder 17. Und da denkst du dir...
War auch nicht als Kontermacht bekannt bis dahin.
Nee, Schalke spielt zu Hause, aber andererseits, er zieht halt sein Ding durch. Ich weiß noch vor dem Derby, das ja jetzt bald wieder ansteht, da wurden die Geschichten geschrieben, völlig zu Recht, dass Schalke eine enorme Stabilität hat und so ganz vereinfacht nach dem Motto verfährt, wir kriegen keinen und werden irgendwann schon eins machen. Und genau diese Phase haben sie ja jetzt wieder erreicht. In Leverkusen soll es wohl besser gewesen sein. Das Spiel habe ich nicht gesehen, nur die Tore. Das Spiel in Mainz habe ich jetzt, ich sag mal, zum Glück auch nicht gesehen, weil ich Freitagabend was anderes vorhatte. Die Zusammenschnitte waren jetzt nicht so, als dass ich da groß was verpasst hätte. Aber du musst, oder Tedesco wäre ja blöd, wenn er jetzt seine Marschroute ändern würde. Du musst in dieser Saison auch, um finanziell dann das abschöpfen zu können, in die Champions League kommen, weil so einfach in An- und Abführung wird es wahrscheinlich dann nächstes Jahr nicht mehr. Ja. Und ich glaube, die haben jetzt 4 Spiele hintereinander gewonnen. Wie viele Gegentore dabei kriegt?
Kein. Zum dritten Mal in Folge zu null gewonnen, jetzt tatsächlich auch.
Ja, weil sie natürlich auch auf diese Dreierkette mit Kehrer und gerade Naldo spielt eine sensationelle Saison. Nastasic auch eine sehr solide bis sehr gute Saison. Und da kann man sich drauf verlassen. Und warum sollte man von diesem Konzept dann abgehen? Dass ein Jens Keller für solch einen Fußball damals, der wurde ja jede Woche gewatscht und Tedesco wird dafür gefeiert, ja, ist so okay. Also ich denke, auf die Dauer wird man die Schalker-Fans damit nicht zufriedenstellen. Und wenn du die Ergebnisse, das ist natürlich ein Fußball, der ganz extrem vom Ergebnis abhängt. Wenn du in der 89. Minute in Mainz ein Ding fängst und nur einen Punkt holst, dann werden alle sagen,
was Chance ist das? Verpasst. Ja, genau. Und dafür gab es ja die Möglichkeit. Es gab einen Schubser in der 88. Minute zu Ungunsten von Mainz 05. Brosinski wurde da von Kehrer geschubst und man hätte durchaus Strafstoß geben können. Auf der anderen Seite, finde ich, wirft das nochmal, Benni, das Licht auch auf Mainz 05. Von denen hätte ich mir ehrlich gesagt mehr Mut erwartet. Also noch mehr als von Schalke 04. Denn wir sprechen hier über einen Spieltag, an dem der HSV, der direkte Folger, beim FC Bayern spielt. Der VfL Wolfsburg spielt bei Hoffenheim, die gerade auch eine sehr gute Phase haben. Du spielst gegen den Tabellenzweiten. Das heißt, du hast im Grunde auch nichts zu verlieren. Ich weiß, dass Sandro Schwarz auch auf die Tordifferenz guckt, die ja noch wichtig werden könnte. Da hat jetzt der HSV aber auch einiges dafür getan, dass man sich in der Hinsicht erstmal wieder entspannen kann. Also mach dich mal locker, Sandro. Aber gerade weil man gesehen hat, in der zweiten Halbzeit ging mehr für Schalke. Serdar war da ein ganz wichtiger Spieler auf Seiten von Mainz 05. Kam mir schon der Gedanke, warum das Ganze nicht mit etwas mehr Mut angehen, vor allem in der ersten Halbzeit.
Finde ich auch. Also sie hatten dann wirklich noch eine gute Phase. Ne? Ich glaube, sie haben auch am Ende, was waren 16-6 Torschüsse oder sowas. Genau. Also hätten schon einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt in diesem Spiel. Und in der zweiten Halbzeit hast du es gesehen, angetrieben von Serdar, der wirklich dann richtig gut war. Ne? Und dann hatten sie auch eine Phase, wo eigentlich es zumindest so ein bisschen in der Luft lag, dass sie vielleicht noch einen reinklingen, ohne dass sie jetzt, glaube ich, so ganz viele wirkliche Hochkaräter Abschlussmöglichkeiten hatten, wenn mir nicht alles täuscht, hinten raus.
Die ganz großen Chancen haben gefehlt, ja.
Aber ja, ich weiß halt auch nicht, geht man das tatsächlich, wenn der FC Schalke als Tabellenzweiter zu dir kommt, kann man mutiger, also natürlich kann man das mutiger wahrscheinlich angehen, aber macht man's, hätten andere Teams das mutiger gespielt gegen Schalke, bin ich mir gar nicht so sicher.
Naja, ohne Mut werden sie es nicht mehr schaffen. Wenn ich mir das Restprogramm angucke, dann liegt vor Mainz 05 ein steiniger Weg. Jetzt geht's erstmal zu Eintracht Frankfurt. Haben wir im DFB-Pokal schon erlebt. Das lief nicht ganz so toll. Und wenn wir jetzt nur mal auf die Heimspiele gucken, dann haben wir da noch Borussia Mönchengladbach. Gut, auswärts gerade nicht die Macht. Da kann man noch mit etwas hoffen. Dann gegen den SC Freiburg, dann zu Hause gegen Leipzig und am letzten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen. Die Auswärtsspiele sind noch bei Köln, Augsburg und Dortmund. Das heißt, fröhlich durchgemischt, aber jetzt kein Programm, wo man sagt, okay, da fallen auf jeden Fall 9 Punkte runter, was euch sicher reichen würde. Deswegen, anders als über Mut, wirst du es ja nicht schaffen.
Und wenn du dir, also jetzt, wo du das auch nochmal sagst, wenn man sich das anguckt, dann sind wirklich ganz wenige Spiele da dabei, wo du von vornherein sagen könntest, da fällt einer dieser Dreier vom Laster für Mainz. Das ist schon wahr. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Matchglück, ne? Ich meine, Quaison hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine ganz gute Chance. Uja einmal, über die Elfer-Szene können wir vielleicht auch noch mal kurz reden. Ich habe es mir jetzt noch mal ein, zweimal angeguckt. Ich sehe nicht so klar wie die Mainzer, die dann ganz klar gesagt haben, auch in Richtung Dr. Felix Brich, ich weiß gar nicht, Latzer war es oder so, der gesagt hat, ah, das ist immer das Gleiche, wenn der Schiedsrichter uns pfeift und was weiß ich. Ich finde aber schon, wie du auch gesagt hast, dass man den durchaus geben kann, weil die nehmen ihn dann die Zange, der kriegt noch einen Schubser von hinten. Ist auch einfach nicht sonderlich clever gewesen von den Schalkern, das da zu machen. Und vielleicht hätte es allein deswegen schon bestraft gehört. Aber das Matchglück liegt halt aktuell nicht auf der linken Seite. Na gut, gegen Hamburg lag so ein bisschen bei ihnen. Das hätten sie eigentlich verlieren müssen, haben immerhin einen Punkt mitgenommen. Aber es lag dann halt, jetzt liegt halt ganz klar bei den Gästen aktuell, ne? Und Schalke reicht dann wirklich auch so eine Murksleistung und ein genialer Moment von Caligiuri, wo sich die Mainzer auch richtig schlecht anstellen dort, wie sie ihn durchmarschieren lassen. Den musst du dann auch, nachdem du die 4 Mann hast aussteigen lassen, erstmal da hinten so reinmachen. Aber das ist einfach dieser Unterschied gerade, wo du perfekt erkannt hast, warum die eine Mannschaft so weit unten steht und die andere, sie wissen ja selber nicht, warum, teilweise zumindest nach den Leistungen, aber warum die andere Mannschaft eben aktuell Tabellenzweiter ist.
Ich finde, das fasst dieses Spiel gut zusammen. Markus?
Ja, ich wollte nur mal generell sagen zu Mainz 05, ich habe die in dieser Saison, glaube ich, 3-4 Mal live gesehen und wenn ich mir den Kader so angucke, die haben nach 26 Spieltagen 7 Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz Vorsprung und haben halt Wolfsburg, die punktgleich sind, und Werder, gut, muss man jetzt abwarten, wie die gegen Köln dann spielen. Sollten die gewinnen, sind es natürlich dann 5 Punkte auf alles, also mindestens 5 Punkte Abstand auf alles, was darüber ist. Das heißt, dann wird es fast schon nur noch realistisch, Wolfsburg zu holen. Andererseits, ich finde, Mainz 05, das ist okay, wenn die am Ende 16. werden und in die Relegation müssen. Das ist jetzt dann keine schlechte Saison von denen, weil mit dem Kader und mit den Mitteln, die die haben, bei wem würde man sagen, den müssen die unbedingt überholen?
Ja, das stimmt.
Oder hinter sich lassen.
Das ist natürlich richtig. Aber gerade weil man es auch schon anders von Mainz 05 gesehen hat, also gerade dieses Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das war für mich so das Paradebeispiel. Da war Mainz, hat da so gespielt wie Werder zu Zeiten. Zu den Zeiten, wo man Werder lobt, spielt Werder genauso seine Heimspiele. Und ein bisschen hätte ich darauf gehofft, das auch gegen Schalke zu sehen, weil man so viel nicht zu verlieren hatte, gerade an diesem Spieltag. Ich fand, dieser Spieltag war gemacht für Mainz 05. Die starten mit einem Dreier oder mit einem Punkt und gucken schön an, wie alle anderen verlieren.
Aber und zumal halt vorher dieses Spiel in Hamburg auch schon echt mau war, ne? Also kann man tatsächlich vielleicht sagen, oh Mensch, also ich glaube auch, dass die gerade auch mal, also wie gesagt, mal gucken, was heute Abend noch kommt, ob sich Köln vielleicht von hinten sogar noch mal ein bisschen ranschiebt, oder beziehungsweise Bremen dann mit unten drin bleibt, oder ob die den Abstand vergrößern können. Ärgern werden sie sich auf jeden Fall, weil das ist einfach ein Spiel, was sie nicht verlieren musst, ganz klar. Ja, der Unterschied war nicht so groß, und am Ende ist es halt nur dieses eine Tor. Aber Markus hat schon recht, diese Perspektive verliere ich auch manchmal, gerade in so einer Phase in der Saison, wo es darum geht, wo man einfach nur auf die Ergebnisse guckt und was wäre nach vorne oder hinten möglich gewesen. Der Kader von Mainz ist vielleicht auch, keine Ahnung, Nummer 16, Nummer 15 Kader in der Liga einfach, ne? Das stimmt schon.
Ja, das ist allerdings wahr.
Eins würde ich nochmal, um vielleicht nochmal auf den Beginn der Sendung und auf Mertesacker und Druck und unterschiedliche Situationen zurückkommen. Das Spiel beim HSV ist natürlich von der Konstellation her ein völlig anderes als ein Heimspiel dann gegen Schalke. Du hast 7 Punkte und weißt, wenn du verlierst, sind es nur noch 4. Mhm. Und so hast du irgendwann kriegst du ja auch als Spieler dann im Laufe des Spiels so das Gefühl, ja komm, lass die ruhig mal aus 20 Metern schießen, die treffen eh nicht und wir werden irgendwie, dann verschießt Hamburg einen Elfmeter und wir werden das schon holen. Trotzdem hast du natürlich immer die Angst, gleich fängst du dir einen in der 89. und dann sind es nur noch 4 Punkte. Ne? Also das ist von der Herangehensweise schon ein sehr schwieriges Spiel gewesen und dass die dann natürlich sehr schlecht waren und der HSV die bezwingen muss, aber auch da wieder, was muss schon, ne? Das hat Niko Kovac gestern auch gesagt, wir dürfen hier nicht verlieren, wir müssen hier nicht verlieren, aber was hilft das, ne?
Ja, das stimmt. Aber bevor wir jetzt auch noch den letzten Spieltag analysieren, ausgerechnet in der Folge, in der wir am wenigsten Zeit haben, lasst uns lieber bei diesem Spieltag weitermachen. Und wir waren ja oben bei der Tabellenkonstellation. Wir haben jetzt über den Tabellenzweiten gesprochen, den FC Schalke 04, Platz 3 und Platz 5, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt haben wir auch schon abgehandelt. Fehlt uns noch Leverkusen auf Platz 4 und Borussia Mönchengladbach auf Platz 9. Ja, von wegen Gladbach, eher Borussia Mönchen-Holperbach. Platz 16 in der Rückrundentabelle, nur 2 Siege und 1 Unentschieden. Jetzt auch noch in Leverkusen verloren und das über weite Strecken des Spiels ohne große Chancen. Leverkusen dagegen hat sich gut erholt vom 0-2 zu Hause gegen Schalke und einen wichtigen Dreier eingefahren. Und die vielleicht beste Nachricht, Markus, Leon Bailey wird wieder dominanter. Der ist mir jetzt wieder mehr aufgefallen in diesem Spiel.
Absolut, das ist, ich war da am Samstagabend noch und alleine schon die Vorbereitung zum 1-0. Sieht an Elvedi vorbei, da sieht man halt auch mal, wie wichtig bei aller technischen Klasse und taktischen Klasse und so, aber wie wichtig Tempo im Fußball auf höchstem Niveau ist. Mhm. Ja, wenn du dir den Ball mal ganz simpel an einem Gegner vorbeilegen kannst und weißt, du bist diesen Schritt schneller, dass du auch noch den Ball an seinem ausgestreckten Fuß vorbeikriegst für die Flanke, das hilft dir natürlich enorm. Und Bailey war auch, der war ja leicht angeschlagen. Ich glaube, hatte die Woche vorher gar nicht gespielt. Mhm. Und der war sehr gut. Alario hat mir sehr gut gefallen. Das war ein komplett verdienter Sieg für Leverkusen. Die hätten viel früher entscheiden müssen, hatten gute Chancen. Und Gladbach hat derzeit ein ganz enormes Problem in der Offensive. Also ich habe die gegen Dortmund gesehen. Da war es nicht nur Pech, weil da waren Chancen bei, beziehungsweise die Möglichkeiten, sich noch klarere Chancen zu erspielen. Die wurden leichtfertig vergeben durch unpräzise Pässe. Am Samstag war es so, dass sie wirklich der Kopfball von Drömitsch, das war die erste Torchance für Gladbach. Die zweite hatte dann mit Wendell in Leverkusen. Na, und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, Stindl hat seit dem 12. Spieltag nicht mehr getroffen. hat dabei, glaube ich, in der Rückrunde auch jede Minute gespielt, bräuchte, glaube ich, dringend mal eine Pause. Hazard hat 7 Tore, aber auch nur 1 in der Rückrunde und ist kein abschlussstarker Stürmer. Also, und dann hast du Drimmic und Bobadilla oder Bobadilla, wie immer man ihn ausspricht. Das sind keine Stürmer, die dich in die Champions League schießen.
Ich glaube, die gute Nachricht ist bei Gladbach nach dem Spiel, dass sich, glaube ich, immerhin kein weiterer verletzt hat.
Also, falsch, oder? Yannick Westergaard, Mittelfußbruch, Saison aus.
Ach, stimmt, ja, der muss ja, also, ja, stimmt.
Und Griffo sich noch Kreuzband überdehnt und Oxford Muskelfaser
ist.
Ja.
Alles an mir vorbeigegangen. Also da wollte ich zumindest mal irgendwas Positives noch aus diesem Spiel rausziehen. Ja. Weil es ja schon
Es tut mir sehr leid, ich hätte jetzt auch gern was Positives rausgezogen. Aber das kommt ja dazu, zu den offensiven Problemen, die Markus gerade beschrieben hat, fallen jetzt auch hinten auch noch die Innenverteidiger weg. Also die gehen mit einem gelernten Innenverteidiger, der gerade fit ist, ins nächste Spiel dann. Zu Hause gegen Hoffenheim.
Also die haben echt große personelle Probleme. Dieter Hecking thematisiert ist, glaube ich, gar nicht so krass, wie es vielleicht manch anderer Trainer schon mal gemacht hat in der Vergangenheit. Aber die haben wirklich regelmäßig da dickes Verletzungsbild. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 1 oder 2 Jahren mit einem guten Bekannten, der auch Gladbach-Fan ist, mich unterhalten habe darüber, so wie es gerade bei der Borussia läuft. Und er sagt, das Krasse bei uns ist, dass wir in den letzten 1-2 Jahren einfach komplett vom Verletzungspech verschont wurden. Und seitdem er diesen Satz gesagt hat, ist irgendwas im Universum passiert und die haben irgendwie regelmäßig da Probleme. Und der wäre natürlich vorne wirklich ihnen fehlt, ist Raphael. Ne? Ich habe auch gerade, als ihr darüber gesprochen habt, echt überlegt, was fehlt ihnen in der Offensive so? Was könnte da das Ganze mal wieder ein bisschen rumdrehen? Und es ist halt einfach Raphael. Bobadilla ist einfach wirklich auch ein ganz anderer Typ und so. Und das ist halt, wenn du vorne Stindl und Raphael die Kombo hast, das haben wir schon so oft gesehen. Klar hat Raphael auch immer wieder seine Momente im Spiel, wo er komplett abtaucht, aber der täte ihnen gerade echt gut. Stindl hat diese Ladehemmung. Ich weiß, ich habe kein wirkliches Gefühl, wo die am Ende über die Ziellinie gehen, muss ich echt sagen.
Ja, also aktuell Tabellenplatz 9. Meinem Gefühl nach auch angesichts der Verletzten könnte das sehr, sehr eng werden mit dem europäischen Fußball für Borussia Mönchengladbach in der nächsten Saison. Ich sehe es gerade aufgrund der schon genannten Probleme nicht. Und das, obwohl man immer noch ein tolles Spieler ja noch auf dem Platz hat und auch nicht alles schlecht läuft. Also das 4-4-2 gegen den Ball, da kann man fast in jeder Sekunde des Spiels das Standbett anhalten und man hat perfekte Ketten und man hat tolle Abstände zwischen den Ketten. Aber was zum Beispiel Leverkusen in diesem Spiel herausragend gut gemacht hat, auch mit den Unsung Heroes Baumgartlinger, Aranguiz und Havertz, die toll im Mittelfeld die Fäden gezogen haben, die haben mit einfachen Läufen zwischen die Linien und mit schnellen Doppelpasskombinationen das regelmäßig komplett aufgehoben. Also Gladbach macht es im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber da sind sie inzwischen auch durch Verletzungen und aber auch durch ihre Spielweise inzwischen sehr eingeschränkt.
Und Leverkusen ist halt einfach eine smarte Truppe mit richtig vielen guten Kickern. Ne? Und Bailey habt ihr angesprochen. Ich habe diese eine Szene, die mir so ein bisschen noch im Gedächtnis geblieben ist, was ich nicht so geil fand, als er alleine auf den Kasten mehr oder weniger zuläuft, 2 Verteidiger vor sich hat und ich glaube rechts war Aranguiz mitgelaufen.
Genau.
Und man sieht, glaube ich, auch noch, wie er den Kopf hochnimmt und drüben guckt. Ah nee, okay, ja, dann versuche ich selbst und knallt das Ding in die 17. Etage, aber es ist immer schön, wenn der einen guten Tag hat, also außer für den Gegner, aber für so neutrale Beobachter ist es immer schön, wenn der wirklich, wirklich gut auch ins Spiel reinkommt, weil der wirklich, Markus hat es gesagt, dieses Tempo, diese Ballbehandlung, wenn er da von der rechten Seite mit dem linken Fuß dann auch mal ins Zentrum zieht und was der da nicht alles macht, also der ist schon krass und Alario auch, ne? Muss man sagen, hat sich da vorne festgespielt, guter Job von ihm, sehr gute Verpflichtung von Leverkusen.
Volland auch gut. Also es gibt so viele Unsung Heroes. Über Lars Bender könnte ich ganze Bücher einsprechen hier in der Schlusskonferenz. Unglaublich, was sich bei der Statik von Leverkusen getan hat, seitdem Lars Bender wieder rechts außen spielt. Müsst ihr mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer. Über seine Seite Grifo und Elvedi komplett wirkungslos in der Offensive, auch weil Lars Bender selbst der hat ein so tolles Positionsspiel, da könnte ich in Schwärmen geraten. Aber auch Volland, 4 Torschussvorlagen, ja unter anderem auch das Tor vorgelegt und der wirkte sehr gut abgestimmt mit Alario, haben auch viele Bälle erobert, also Alario und Volland zusammen haben 14 Mal den Ball erobert und dann weiß man, okay, das war vermutlich in Nähe des Gladbacher Tores, das heißt an Orten, wo es Gladbach richtig wehtun kann. Also insgesamt läuft es da wieder sehr viel besser. Und jetzt geht's dann auswärts zum 1. FC Köln für Leverkusen. Das ist vielleicht die schlechteste Nachricht für Schalke 04 und Borussia Dortmund. Leverkusen hat so langsam wieder in die Spur zurückgefunden. Für Gladbach geht es jetzt weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim und dann zu Mainz 05. Und dann muss man mal gucken, mit welcher Aufstellung man da eigentlich überhaupt noch ins Rennen gehen kann. Und wenn wir jetzt schon über die ersten fünf der Tabelle gesprochen haben, dann können wir auch zum Tabellensechsten kommen, zumindest nach diesem 26. Bundesligaspieltag. Und das ist Rasenballsport Leipzig, das sich ein 0:0 erkämpft, erstolpert oder wie auch immer das zustande kam, beim VfB Stuttgart geholt hat. Die einen sind seit 6 Spielen ungeschlagen, die anderen haben seit 4 Spielen nicht gewonnen. Und das Krasse, die einen sind der VfB Stuttgart, nämlich die mit den 6 Spielen, die ungeschlagen sind. Und die anderen sind die Leipziger mit den 4 sieglosen Bundesliga-Partien. Benni, du hast allein schon durch deine Verortung innerhalb Deutschlands einen Bezug zu RB Leipzig und warst auch da jetzt vor Ort am letzten Spieltag unter anderem.
Ich bin auch jetzt gegen die Bayern wieder da.
Was fehlt denn derzeit da?
Frische, einfach nochmal eine Pause mitten in der Rückrunde, täte ihnen gut, so 1-2 Wochen. Sowohl was die Beine angeht, als auch, das sagt Hasenhüttl auch immer, auch viel was den Kopf angeht, das ist gerade alles. Also du merkst richtig, dass diese Mannschaft gerade gegen diese Wand läuft, die diese Doppelbelastung mit sich bringt. Die haben sich in die Winterpause geschleppt. Mein lieber Podcast-Kollege Alex Stüter hat damals gesagt, das ist die Mannschaft, die Winterpause am allernötigsten gerade hat. Dann war sie da, war relativ kurz und jetzt auch gerade wieder, ich habe mir noch die Zahl extra rausgeguckt, wie war das? Die letzten 4 Spiele nach einer Europapokalpartie haben sie nicht gewonnen. So, und das, ich finde schon, manche Zahlen lügen, die lügt nicht, da kannst du Rückschlüsse ziehen. Jetzt haben sie eine weite Reise nach St. Petersburg vor der Brust und was ihnen dann dazu noch fehlt, also sie spielen phasenweise das trotzdem schon noch ganz ordentlich, aber ihnen fehlt im Gegensatz zu Schalke, im Gegensatz zu Dortmund, diese Effizienz. Also Werner hat jetzt, ich glaube, 7 Ligaspiele nicht mehr getroffen, Pausen, 12 oder 13 Ligaspiele. Sie haben ja schon noch ihre Möglichkeiten, auch wenn es in manchen Spielen wirklich nur eine Handvoll sind. Aber sie treffen halt auch dann, und gerade Timo Werner, der dann doch in engen Spielen häufiger in der Vergangenheit, auch in der vergangenen Saison, den Unterschied einfach dadurch gemacht hat, dass er die Abschlussqualität hat, 1-2 Chancen, die er bekommt, dann auch zu verwerten. Das fehlt ihnen gerade. Es würde der Mannschaft total helfen, wenn der halt einfach diese Qualität weiter mit rübergezogen hätte in die Rückrunde. Aber der ist ja auch normal, ist auch nur ein Mensch, der hat dann auch halt einfach mal eine Phase, wo halt mal der Schuss ein paar Zentimeter am Tor vorbeigeht. Mein Gott, so ist es halt.
Ja, in der 45. Minute oder 46. war schon, aber noch in der ersten Halbzeit gab es so eine typische Leipzig-Situation. Keita erobert sich den Ball, schickt Werner vertikal und er verpasst den Ball direkt vor Zieler so um eine Fußspitze und das war so sinnbildlich für Leipzig.
Und die Schwierigkeit
bis zum letzten Drittel eigentlich ganz gut und dann ist es so ungenau.
Und da, das sind die Situationen, die, wenn ich Radiokommentar mache, die am schwierigsten sind, weil da auf versuchen, auf Ballhöhe zu sein, während die den Ball irgendwo über Keita erobert haben und in die Tiefe kommen, da wäre ich jetzt immer hinterher. Das sind die, wenn du da gerade noch in der Geschichte bist, weil du gerade noch irgendwas erzählt hast, weil der Ball halt gerade im Mittelfeld
war,
genau,
das war,
dann kommst du auch einfach nicht mehr rein in die Aktion. Aber das, wie du sagst, das beschreibt es gut. Eine Fußspitze fehlt im Endeffekt, ja. Und ich wage mal zu behaupten, es hat Phasen gegeben, auch in dieser Saison und in der kompletten Vorsaison, da hätte Werner diese Fußspitze noch irgendwie ranbekommen und den Ball vorbeigespitzelt am Torhüter.
Markus, wie siehst du denn die Stellung von Leipzig jetzt auch mit Blick auf das verbliebene internationale Programm? Es sieht ja so aus, als könnte Leipzig die letzte verbliebene Mannschaft zusammen mit dem FC Bayern sein, die international noch die Fahne der Bundesliga, die stolze Fahne der Bundesliga nach oben hält. Wie glaubst du denn, wird sich das auch auf das Finale in der Bundesliga selbst auswirken für Leipzig?
Ja, ich denke, dass du hast gerade gesagt, ein typischer Leipzig-Angriff. Ich glaube, wenn wir bei der Frage sind, was ihnen in letzter Zeit fehlt, dann ist das ihnen dieses Typische, diese Intensität, mit der sie lange gespielt haben, dass ihnen das so ein bisschen abgeht. Und je mehr Spiele du hast, desto, also das wäre unlogisch, wenn man sagen würde, je mehr die jetzt spielen, desto mehr kommen die wieder in diesen Modus, den sie ja vielleicht selber gar nicht mehr wollen, aber da frage ich mich dann immer, warum sollte man das, mit dem man erfolgreich geworden ist, auf einmal umstellen? Also ich glaube schon, sie würden gerne intensiver pressen, wieder aggressiver pressen. Ich habe mir heute Morgen mal die Daten angeguckt, 112, noch was Laufleistung. Ich kenne jetzt die Vergleichsdaten nicht, aber wenn ich so mal an die Hochzeiten von Klopp in Dortmund, da war regelmäßig über 120 und ich glaube, da waren die Leipziger in der vergangenen Saison auch häufig dran.
Ja, definitiv. Also da hast du recht. Das war auf jeden Fall eins ihrer Steckenpferde.
Und das klar, da wird die internationale Belastung eine Rolle spielen. Und insofern denke ich, dass die bis zum Schluss auch um den vierten Platz mitspielen werden. Aber ich glaube, dass Schalke es auf jeden Fall schaffen wird. Ansonsten würde ich mich auf keine andere Mannschaft da festlegen wollen.
Ja. Also der Durchschnitt der Laufleistung liegt bei 116 Kilometer, das heißt, da waren wir dann schon deutlicher drunter gegen den VfB, lag aber auch ein bisschen an der Art und Weise, wie Stuttgart gespielt hat, also es war statisch, ist zu viel gesagt, es war aber auch nicht rasant, irgendwas in der Mitte, vielleicht war es auch ein durchschnittliches Bundesligaspiel der Saison 2017-2018.
Aber Respekt, dass du es dir komplett angeguckt hast, also in der ersten Halbzeit war eigentlich das Spannendste, ob Schiedsrichter Tobias Stier doch irgendwann bei einem dieser harten Foulspiele mal noch eine gelbe Karte zog, hat er nicht gemacht, erst in der zweiten Halbzeit, hat echt viel laufen lassen. Und das haben aber beide Teams in dem Fall tatsächlich so ein bisschen als Einladung genommen, ne? Weil waren dann viele Unterbrechungen, war einige richtig harte Zweikämpfe auch dabei.
Ich hatte ja auch auf Instagram gefragt, ob ich es mir nochmal im Real Life komplett angucken soll. Und das haben auch tatsächlich nur 11 Leute gesagt, irgendwie 200 irgendwas Leute haben gesagt nein und 11 Leute haben ja gesagt, aber ich habe mich schlecht gefühlt, in einen Schwerpunkt zu gehen, ohne das Spiel bei 90 Minuten gesehen zu haben. Da wusste ich ja noch nicht, dass wir gar nicht so viel Zeit für den Schwerpunkt haben würden. Gut, so ist es manchmal im Leben. Aber eine Frage interessiert mich dann doch noch, Benny, die hat uns auch der Hörer Fahne im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de gestellt. Wie schwerwiegend wäre es denn, wenn man die Champions League Plätze verpassen würde? Was ist denn der Masterplan bei Leipzig? Und zwar jetzt nicht der, den sie öffentlich kommunizieren, sondern den sie intern haben. Den kennst du natürlich.
Nein, da sind sie ja da sind sie ein ganz normaler Verein tatsächlich, auch wenn das man hier nicht gerne hören wollen. Klar, die haben einen ambitionierten Trainer, die haben einen sehr ambitionierten Menschen, der noch eine Etage oben drüber sitzt und sich um den Sport da kümmert. Klar wollen die in die Champions League. Und man muss dazu sagen, ich weiß nicht so genau, in welche Richtung das dann mit dem Kader läuft im Sommer. Du hast Cater, der auf jeden Fall geht. Du hast Forsberg, der jetzt gerade nach einer Verletzung langsam wieder in den Rhythmus findet, dass er zumindest auch häufiger, ich glaube in der Europa League stand er auch von Beginn an auf dem Feld, jetzt ein, zwei Mal, dass er wieder in der Startelf stand, so 70 Minuten oder was, so lange er durchhält. Das ist echt spannend. Also das finde ich schon, was dieses Champions-League-Rennen angeht. Also hundertprozentig wollen die da oben noch rein. Aber die Frage ist halt...
Das ist ja klar, dass sie wollen. Ja. Aber was passiert, wenn sie es nicht schaffen? Also könnte das auch schwerwiegendere Folgen auf die Kaderstruktur haben, wie man sich für die Zukunft aufstellt? Der Masterplan war natürlich nicht, in der ersten Saison gleich in die Champions League zu kommen. Jetzt hat man diesen Plan übererfüllt. Stellt sich die Frage, wenn man jetzt vielleicht in der nächsten Saison eine normale, in Anführungszeichen, Saison spielt, wie wir es vielleicht jetzt erleben und dann in Anführungszeichen nur in die Europa League kommt. Was macht das mit diesem Verein, vor allem perspektivisch gesehen auf die Rolle innerhalb dieses Konstrukts aus mehreren Vereinen, die einem Hersteller gehören und eben auch als, wie attraktiv man ist für mögliche Neuzugänge?
Also was den Kader angeht, ist es ja so, dass sie ja sowieso nicht die Strategie fahren würden, selbst wenn sie wieder in die Champions League kommen, dass sie Hochkaräter verpflichten, die auch, also zumindest was die Erfahrung angeht, also sie werden, glaube ich, trotzdem, das war auch immer so der Tenor in den letzten Wochen, weiter gucken, dass sie, gab so einige Ausnahmen, ne? Kampel zum Beispiel ist mal eine Ausnahme, gut, der ist eigentlich auch nicht alt, aber für das, was sie sonst so verpflichten, ist er dann tatsächlich ein kleines bisschen zumindest drüber. Sie werden so oder so ja keinen im klassischen Sinne Champions League Kader dahinstellen. Ne? Das ist ja bei ihnen einfach so eine Philosophiegeschichte von wegen, dass Rangnick unbedingt diese jungen, entwicklungsfähigen Leute haben will, wo man dann auch darüber sprechen kann, dass man es vielleicht in dieser Saison, gut, vielleicht ist sie noch kein Maßstab, weil es jetzt das erste Mal Champions League war, man dann gesehen hat, oder gerade auch jetzt in der Phase, in der sie sich jetzt befinden, wo man vielleicht schon drüber nachdenken könnte, also würden sie besser abliefern, hätten sie zum Beispiel so ein Spiel jetzt gewonnen oder kämen sie besser durch so eine schwierige Phase, wo du ihnen die Doppelbelastung anmerkst, wenn sie vielleicht ein, zwei Erfahrenere doch mit noch dabei hätten, die diese Situation auch einfach schon mal ein paar Mal erlebt haben. So, das ist immer eine Diskussion in Leipzig, das ist auch sind das Fragen, die so an Rangnick und Minzlaff auch rangetragen werden. Also was gerade in der Situation fehlt, weil wir es vorhin schon kurz thematisiert haben, und das ist auch, zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison. Ich sitze wirklich zumindest einigermaßen regelmäßig, versuche ich es auch auf den Pressekonferenzen auch vor den Spielen mal mit Hasenhüttl zu sitzen. Und es ist halt immer noch so, dass sie sich schwer tun, wenn ein Gegner ihnen nicht dieses klassische Leipzig-Spiel erlaubt. Und das klassische Leipzig-Spiel braucht Balleroberungen da in dem, im Zentrum, Pässe in die Halbspur und dann vorne gehen die schnellen Leute ab. Und wenn sie den Ball bekommen, und es gibt immer wieder Teams, die ihnen auch einfach viel den Ball überlassen, dann haben sie einfach weiter ihre Probleme. Sie haben ein, zwei Spieler, die Unterschiedsspieler für so eine Spielweise sind. Das ist Forsberg und das ist Keita. Mhm. Und gerade in Spielen. Und
Sabitzer vielleicht noch.
Sabitzer vielleicht auch. Bisschen wackelig manchmal, ne? Mal besser, mal schlechter. Aber gerade in solchen Spielen, wie, und da ist, glaube ich, Stuttgart jetzt so ein Beispiel, würde ich fast sagen. Also, Keita, Forsberg, Werner. Entweder die drei haben einen guten Tag oder zumindest zwei von denen, so bei dieser Szene, die du angesprochen hast, wäre es gewesen. Das war mal Balleroberung, Keita, Pass auf Werner und der ist die Fußspitze zu kurz. Aber da sind sie schon von den dreien abhängig, ne? Also das muss man ganz klar so sagen. Also, und da kann man dann schon drüber nachdenken, habe ich jetzt auch, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen habe ich mir einfach mal hingesetzt und mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was machen die mit dem Kader so und braucht, also gerade dann jetzt, wenn Keita weg ist, wie stellt man sich in der Mittelfeldzentrale auf? Was passiert auf diesen beiden? Er hat jetzt wieder, ist ja auch schon gegen Dortmund zurückgegangen zu dem System, was sie eigentlich in der vergangenen Saison auch gespielt haben, ne? Also nicht mehr 4-3-3, sondern jetzt im zweiten Spiel in Folge, glaube ich, dieses, also Europa League weiß ich jetzt nicht genau, aber dieses 4-2-2-2 wieder, was sie auch vergangene Saison gespielt haben. Und da bin ich wirklich einfach riesig gespannt, wie die den Kader ergänzen, was sie auf der Position von Keita machen und was generell so die Richtung wird auch auf den Positionen eins davor, also auf diesen Halbzehner-Positionen.
Ja. Yeah. Markus, ich habe jetzt schon häufiger darüber nachgedacht, ob man Parallelen aufmachen darf zur Entwicklung von Hoffenheim. Auch ein Projekt von Ralf Rangnick, was auch mit jungen Spielern und mit einem eigenen explosiven Spielstil gestartet ist. Und dann hat man aber gesehen, sobald einige der Stützen weg sind, so wie es Benny jetzt auch gerade schon benannt hat, wird es schwieriger und jetzt ist Hoffenheim ein Verein von vielen, steht aber nicht mehr zwingend für eine Idee von Fußball. Findest du das zu weit gehoben, vielleicht zu weit philosophiert, dass man da Parallelen aufmacht zwischen den beiden Fußballprojekten?
Nee, absolut nicht. Ich sehe auch da bei Leipzig, was wir eben gesagt haben, diese typischen Leipzig-Momente, die werden immer seltener. Und ja, ich weiß nicht, ob das überspitzt ist, aber irgendwie ist Leipzig jetzt auf dem Weg, ein normaler, ich rede jetzt nur vom Spielerischen, Bundesligist zu werden. Und da ist halt genau wie bei Hoffenheim die Frage, was macht dann der große Boss? Denn normalerweise müssten wir die Fragen, die wir hier jetzt gestellt haben, Strich Mateschitz stellen. Und ich habe Kollegen, die sitzen da in Heidelberg und die haben mir schon vor Jahren erzählt, was Dietmar Hopp, was passiert, wenn er nicht mehr ist. Und er hat quasi Sachen auf eine Stiftung übertragen und sein Sohn macht dies und das, das ist alles geregelt. Und was Dietrich Mateschitz mit dem Verein RB Leipzig macht, wenn es sich wirklich herausstellen sollte, dass es nicht weiter als Mittelmaß geht, ist eine Frage, die heutzutage keiner beantworten kann. Ich vermute mal, das würde ja der Konzernstrategie völlig widersprechen, dass er sich mit Mittelmaß zufrieden gibt. Und da würde ich auch nicht ausschließen, dass er das Projekt fallen lässt. Also das wird sehr spannend zu beobachten, wenn die nicht in die Champions League kommen, dann könnte da so ein Effekt einsetzen, dass der weg ist und dass der weg ist. Und Ralf Rangnick ist nicht einfach im persönlichen Umgang. Da kann es auch schnell mal brennen. Das hat man ja auch in Hoffenheim gesehen zwischen ihm und Schindelmeiser und Hopp. Und das wären spannende Monate.
Hasenhüttl hat, glaube ich, noch bis Ende kommender Saison Vertrag. Das ist auch immer so ein Thema. Wann verlängert er? Ne? Das schwelt auch immer so ein bisschen vor sich hin. Und aber also ich glaube, was die etwas kurzfristigere Zeitschiene angeht, wenn die merken, diese Saison keine Champions League, dann ist, glaube ich, die nächste ist dann die wirklich, wirklich spannende. So, weil der Sommer dann ist super spannend und die Saison drauf. Weil Ralf Rangnick wird sich nicht damit zufrieden geben, und es wird, glaube ich, man kann es halt dann doch über bestimmte Mittel im Fußball irgendwie in eine Richtung steuern. Irgendwann sind die so, dass man fix mit einem Champions League Platz planen kann. Das werden die, und wenn sie dann doch mal die Schatulle noch mal einen Tacken mehr aufmachen, das werden sie so lange forcieren, bis sie da auch angekommen sind. Mhm. Also das würde mich wundern.
Die Frage ist eben nur, aber das werden wir auch jetzt nicht heute abschließend beantworten können, zum Markenkern des hinter dem Verein in Anführungszeichen stehenden Unternehmens gehört eine Explosivität, eine Geschwindigkeit. Das sehe ich bei diesen Extremsportarten, die sonst gesponsert werden, ohne Probleme in der Formel 1 auf jeden Fall. Beim Fußball bin ich mir noch nicht sicher, da gibt es das auch, aber ich bin mir noch nicht sicher, kann das langfristig tragen, weil die Gegner eben darauf reagieren und einfach diese Explosivität gar nicht mehr anbieten und sagen, ja, dann nehmt ihr halt den Ball, viel Spaß, wir wollen mal sehen, wie ihr ohne einen Rückpass zum Torhüter jetzt aufbaut.
Das ist die große Frage, ob tatsächlich diese Spielphilosophie trotzdem weiter vorangetrieben wird. Ich glaube, Ralf Rangnick ist ein klarer Befürworter zu sagen, das wird immer erfolgreich sein, wenn du es nahe der Perfektion halt ausführst. Oder ob man doch irgendwann auf den Trichter kommt, alle haben jetzt begriffen, was wir machen. So. Und wir brauchen diesen Plan B mit Ball. Das ist auch ein Fokus, den Hasenhüttl mit der Mannschaft hat. Manchmal geht's, häufig geht's nicht, weil viel Ballbesitz ist einfach nicht ihr Spiel. Mhm. So. Und ich, also diese Dimension werden sie zwangsläufig, wenn sie erfolgreicher sein wollen, wenn sie auf lange Sicht auch wirklich auch mit dieser Doppelbelastung zurechtkommen wollen und so, dann müssen sie diese Dimension in ihr Spiel, glaube ich, mit einbringen. Also immer diese eine Spielphilosophie, die wird auf Dauer nicht zum nachhaltigen Erfolg beitragen. Glaube ich einfach nicht, weil alle Spitzenteams, auch wenn du europäisch guckst, immer Lösungen mit Ball haben. Und spätestens, wenn sie dann tatsächlich irgendwann mal international in einem wichtigen Entscheidungsspiel irgendwo stehen, dann ist das, also klar, dann geht es um individuelle Qualität und dann geht es um Lösungen, wenn du den Ball in den eigenen Reihen hast. Und der Fokus bei RB liegt oft auf den zweiten Ball, auf Balleroberung und dann halt. Aber die Dimension mit dem Ball, die müssen sie einfach verbessern. Die muss, glaube ich, noch größer mit implementiert werden.
Gut, wir können es jetzt dann beobachten, was Leipzig in St. Petersburg ausrichten kann. Und dann empfängt man zu Hause den FC Bayern. Und je nachdem, wie Schalke 04 sein Spiel gestaltet, könnte der FCB da sogar schon Meister werden. Für Stuttgart, über die wir jetzt nicht viel gesprochen haben, aber liebe Stuttgart-Fans, das könnt ihr als absolutes Kompliment an euren Verein sehen. Ihr seid so uninteressant geworden, dass wir über Stuttgart nicht sprechen müssen.
Ja, uninteressant sind sie nicht. Ich habe mit Alex in der Zweierkette letzte Woche festgelegt, wenn Korkut sie noch nach Europa führt, dann fahren wir irgendwann nach Schwaben und bauen ihm da ein Denkmal, weil mir das einfach runtergeht wie Öl, wie kritisch er empfangen wurde in Stuttgart und wie der jetzt halt Ergebnis nach Ergebnis nach Ergebnis liefert. Und wie viel sind es jetzt? Es sind sechs Punkte
Rückstand, beziehungsweise wahrscheinlich sogar nur vier. Aktuell sieht die Konstellation im DFB-Pokal ja so aus, dass wir fast davon ausgehen können, dass die Finalisten dann auch europäisch vertreten
sein werden. Also Respekt, Taifun Korkut an dieser Stelle nochmal.
Genau, und jetzt noch Zünglein an der Waage im Abstiegskampf spielen. Es geht jetzt weiter für den VfB in Freiburg und dann zu Hause gegen den Hamburger SV. Eben jener Hamburger SV musste nach München reisen und 10 Jahre ist es jetzt schon her. Man muss ins Jahr 2008 zurückgehen, um ein Heimspiel des FC Bayern gegen den HSV zu finden, das nicht gewonnen wurde. Das war damals ein 2:2 bei Bayern, damals in der Elf, Rensing, Lell, Van Bommel, Seroberto, Schweinsteiger, Podolski, beim HSV, Jerome Boateng, Frank Ross, David Jarolim, Paolo Guerrera, Ivica Olic, Trainer, frage ich jetzt nicht ab, das ist zu sehr Memory-Spielen mit 64 Karten, Martin Jol war der Trainer damals. Ich habe mich fast schon verloren in dieser Recherche, es hat so Spaß gemacht, sich alte HSV-Kader anzugucken, aber auch aus dem nicht emotional betroffenen Herzen heraus gesprochen. Ja, ist die Frage, Markus, was soll man zu solchen Spielen des HSV in München noch sagen? Es ist einfach krass. Wieder 6:0 verloren, wieder im Grunde keine Chance. Die Statistiker notieren einen Torschuss durch Santos in der 33. Minute. Ansonsten überhaupt nichts gebracht. Und wieder so eine deutliche Klatsche mitgenommen. Und jetzt schreibt der Kicker, vielleicht ist es zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt sogar schon fast entschieden, dass Hollerbach auch nach Bruchhagen und dort auch noch Hollerbach ausgewechselt werden soll. Wie beurteilst du die Situation in Hamburg und sollte man bei der Bewertung dieser Situation so ein Spiel in München überhaupt noch mit einbeziehen?
Ja, es ist natürlich schon bitter, dass du das 6-0, das ist ja eigentlich der Witz, eine Sache von vielen erwartet worden, aber dass du dann noch Spieler hast, die dann andere ankacken, sie hätten nicht genug getan und so weiter. Papadopoulos hat davon gesprochen, dass im Winter nichts getan wurde und kritisiert da die Vereinsführung, die ja jetzt dann auch gar nicht mehr da ist. Ich meine, klar, er hat recht, aber nach so einem Spiel und so einer Leistung, ich habe mir die Tore nochmal genau angeguckt, also Papadopoulos, ich halte den sowieso seit Jahren für überschätzt. Der ist durch seine Art irgendwo interessant, aber von der Qualität her ist das maximal unteres Niveau Bundesliga. Der hat so viele Böcke da drin und so viele Stellungsfehler auch und hält sich auch heute, ist mir mal aufgefallen, dass er sich häufig gar nicht an die Abstände hält. Der steht immer zu tief drin, hebt dadurch Abseitssituationen auf.
Stimmt.
Ja, also das ist, die Gemengelage ist schwierig. Es wäre sicherlich hilfreicher gewesen, wenn man vernünftig da irgendwie 0-3 verliert oder vielleicht sogar mal ein Tor macht. So ist es jetzt absolut schwierig zu der angeblichen Trainerentlassung. Also der Markus Scholz vom Hamburger Abendblatt, der kennt sich ja da auch sehr gut aus. Der sagt, das ist jetzt fix. Und das finde ich jetzt eigentlich nur konsequent und überrascht mich auch nicht. Wenn man die gesamte sportliche Führung austauscht, dass man dann noch den Trainer austauscht, von dem sich gezeigt hat, dass, und das ist ja jetzt auch nicht ganz überraschend, dass es mit dem nicht geklappt hat, dann ist das wirklich nur konsequent.
Das Überraschende ist vielleicht diese Konsequenz, die hat man so vom HSV jetzt auch nicht immer gesehen.
Das ist richtig, ja. Und ich denke, die spielen jetzt, glaube ich, gegen Hertha, je nachdem, wie der Spieltag läuft, bei 4 Punkten. Also gestern war der Basti Roth, der ja auch schon bei euch zu Gast war, der war in Frankfurt und der zittert ja so mit seiner Eintracht, der hat da den Spielplan rauf und runter durchdekliniert und sagte, am vorletzten Spieltag kommen die Hamburger, die können wir dann in die zweite Liga schießen. Und da habe ich ihm gesagt, also wenn der HSV am vorletzten Spieltag noch die Chance hat, die Klasse zu halten, dann werden sie das natürlich auch tun. Denn wir sprechen immer noch vom HSV. Ich glaube auch, dass sie dieses Jahr reif sind, würde sie aber trotz allem noch nicht ganz abschreiben. Die Mannschaft ist nicht gut. Also ich sehe da auch jetzt nicht die Qualität, die zur Hoffnung Anlass gibt. Aber da können in den letzten 4-5 Spielen können Situationen entstehen. Da passieren dann Dinge, an die glauben wir jetzt noch nicht. Und das könnte selbst beim HSV passieren. Du müsstest tatsächlich vielleicht nur mal einen sehr guten Tag haben und mal 3 Tore gegen die Hertha schießen. Das klingt sehr unwahrscheinlich, aber das ist möglicherweise mit einem neuen Trainer, wenn das der Christian Tietz wird. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe den Namen noch nie gehört, habe mir ein Bild von dem gesehen, ich habe den noch nie gesehen, kann ich überhaupt nicht zu sagen.
Ja, also er leitet die Nachwuchsabteilung des HSV und hat damit vom Punkteschnitt her und so weiter gute Ergebnisse erzielt. Die zweite Mannschaft des HSV ist auch gerade Tabellenführer in ihrer Regionalliga Nord, ist das dann. Aber mehr als darüber hinausgehen kann ich jetzt auch nicht zu ihm sagen.
Nee, also die liefern auf jeden Fall in der Regionalliga, machen sie einen sehr guten Job und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das müssen wir mal gucken. Wie ist das nochmal, wenn der HSV absteigt, dürfen die dann doch nicht in die dritte Liga aufsteigen, ne? Korrekt, oder? Also sie hätten sowieso diese Relegationsspiele, ja, aber es ist,
glaube schon,
ist, glaube ich, nicht erlaubt. Ne? Also ja, das wäre dann auch wieder so eine bittere Fußnote dabei. Das Spiel ist halt auch irgendwie einfach schnell erzählt. Ne? Also die Bayern hatten halt riesen Bock. Ja, und du hast es wirklich.
Und Hamburg hat aber auch was angeboten. Das fand ich so interessant. Hamburg ist es eigentlich relativ offensiv gegen den Ball angegangen. Ja. Ist die Bayern angelaufen, deswegen kommt, also dass das 1-0, dass da Sakai letztlich Ribéry den Ball vor die Füße grätscht. Okay, so läuft's dann. Aber dass das aus einem Konter herausfällt, das lässt ja schon aufhorchen. Man denkt sich, Moment mal, Konter in der 8. Minute, was ist denn da los?
Die haben den Bayern die Räume gegeben halt und die haben das gnadenlos ausgenutzt. Und was halt krass war, die führen 3-0 und dann siehst du wieder, wie sich Lewandowski und Robben da ankeifen in der ersten Halbzeit, weil sie unbedingt beide noch das vierte machen wollen und so. Also die haben halt einfach an dem Tag auch richtig Lust gehabt und dann kommen wir auch wieder dazu, wenn dann halt direkt, Stichwort Matchglück, diese erste richtige Bayern-Chance direkt das 1-0 bedeutet in der Allianz Arena und mit der Vorgeschichte und dann Sakai, der dann halt auch noch da so unglücklich vorliegt, ja, dann bist du halt fällig in der Allianz Arena. Man muss aber schon dazu sagen, es gibt halt auch Teams, gut, die befinden sich auch nicht in der sportlichen Situation wie der HSV, die dann zumindest in der Lage sind, nicht mit 6 Stück rauszugehen, sondern vielleicht mit 3 oder 4. Aber das ist halt gerade nicht möglich beim HSV. Ich bin komplett bei Markus, was Kyriakos Papadopoulos angeht, bin mittlerweile auch auf dem Trichter, dass ich mich viel zu lange so ein bisschen habe blenden lassen davon, dass er halt irgendwie da relativ emotional auf dem Feld unterwegs ist. Haulerbach hat ja versucht zu reagieren, dann nachdem es, glaube ich, 3-0 stand, hat er in der ersten Halbzeit Diekmal rausgenommen. Er hätte auch Sakai oder Papadopoulos rausnehmen können. Also das war halt einfach wieder ein Tag zu vergessen. Und da muss man auch mal, ich habe das Spiel in der Konferenz bei Amazon Music gemacht. Ich habe dann auch, glaube ich, regelmäßig nochmal die HSV-Fans gelobt, die diesen Weg nach München mit angetreten haben, weil der Auswärtsblock war wieder knackenvoll und die wissen eigentlich, was sie im Gepäck wieder mit nach Hause nehmen, wenn die in der Allianz Arena fahren, und sie fahren trotzdem hin, und auch wenn das Team Vorletzter ist, auch da kann man ja nochmal eine kleine Respektsbekundung dalassen.
Das stimmt. Und auf der anderen Seite die Bayern gnadenlos in der Art und Weise, wie sie einfach nicht nachlassen wollten. Kimmich hat jetzt unter der Woche seinen Vertrag verlängert, also Reus 2023, Kimmich 2023. Über verschiedene Wege habe ich jetzt auch gehört, Trainerfrage soll doch schon entschiedener sein, als man vielleicht denkt, und dann doch mit gewissen ehemaligen Dortmund-Trainern bestückt werden. Mhm. Ist aber jetzt noch ein Quellenprinzip.
Bert van Marwijk, oder was? Aber,
nein, ich habe es jetzt aus 2 indirekten Quellen gehört. Ja. 2 haben mir unabhängig voneinander gesagt, du übrigens, ich habe jetzt von, die haben es auch jeweils von 2 Leuten gehört. Thomas Tuchel soll wohl doch der Trainer werden. Jetzt habe ich es doch gesagt, aber naja, gucken wir mal. Sehr mit Zurückhaltung zu genießen, aber schon mal interessant, dass jetzt mit Kimmich der erste Perspektivspieler verlängert hat, und sollten jetzt in den nächsten, ich sage nach der Länderspielpause, sollten dann auch in Sachen Ribéry und Robben Entscheidungen gefallen sein, dann haben die Bayern im Hintergrund schon eine Entscheidung getroffen, weil dann hat nämlich der neue Trainer gesagt, was er dazu gerne machen.
Und die verlängern sie oder verlängern sie nicht?
Na, mal gucken.
Also, ja, aber was glaubst du?
Ich würde beiden noch ein Jahr geben, allerdings müsste man beide auch ernsthaft ins Gebet nehmen und ihnen ihre Rolle im nächsten Jahr klar machen, und das muss der nächste Trainer machen. Das kann zwar auch vielleicht Hasan Salihamidžić machen, aber ich glaube, die höhere Autorität hat da dann der Trainer, weil derjenige ist, der sagt, du sitzt nur auf der Bank oder du spielst. Wenn derjenige mit beiden spricht und sagt, ich sehe dich in der nächsten Spielzeit in dieser Rolle, du kommst von der Bank, du hilfst uns.
Funktioniert aber bei beiden nicht, oder?
Also Robben ist ein Vorzeigeprofi, der macht das nicht gerne.
Ja, aber die Selbsteinschätzung haben sie doch nicht. Also sie haben doch beide die Selbsteinschätzung logischerweise noch, dass sie der Mannschaft in jedem Spiel von Beginn an auf dem Feld helfen. Ich weiß nicht, ob du ihnen das so vermitteln kannst.
Ja, weiß ich auch nicht. Andererseits ist die Frage, also beide lieben das Spiel natürlich, und beide haben aber auch eine hohe Identifikation mit dem Verein.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist der FC Bayern nicht dafür bekannt, dass er es immer gut schafft, Spielern auch das zurückzugeben, was sie an Identifikation für den Verein geben können. Da kann man sich nur mal angucken, wie man so die Stürmer in den letzten Jahrzehnten reihenweise verabschiedet hat. Aber vielleicht kriegt man das ja hin. Also ich glaube, die bestmögliche Variante wäre ein Ribéry und ein Robben im nächsten Bayern-Kader, ohne dass sie die Stinkstiefel auf der Bank geben. Vielleicht ist das nicht zu erreichen, aber das müsste eigentlich das Ziel jedes Trainers sein. Und das geht aber, glaube ich, also diese Frage kann meiner Meinung nach nur geklärt werden, wenn man weiß, wer der nächste Trainer ist.
Markus, was glaubst du?
Ich denke, dass, also auch Robben bin ich mir ziemlich sicher, dass er bleiben wird, und Ribéry würde ich auch noch sagen, deutlich über 50% Chancen, dass er ein Jahr bleibt, weil sie einfach noch zu gut sind. Wenn du mal enge Spiele hast, dann gilt immer noch, gib Robben den Ball, dann hast du plötzlich Torgefahr. Also der ist so herausragend in den vergangenen Jahren gewesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das auf einmal abgeben. Klar musst du langsam mal daran denken, was danach kommt. Ich habe Samstag, wollte ich irgendwelche anderen Daten nachgucken und habe dann gesehen, das Durchschnittsalter der Bayern-Stadien war 29,5 Jahre. Das ist also äußerst bemerkenswert. Da sieht man natürlich, dass da Handlungsbedarf ist, aber ich hielte es zumindest bei Robben für eine Fehlentscheidung, wenn man sagen würde, nein, du kriegst keinen neuen Vertrag.
Ja, dazu kommt auch noch zum einen, dass man jetzt sieht, Coman fällt aus, jetzt auf einmal Ribéry wieder der gefragte Mann, der muss jetzt Leistung bringen, auch in der Champions League. Und zum anderen auch noch ein interessanter Aspekt, finde ich, Kimmich und Alaba, gerade Kimmich ist für mich ein Unterschiedsspieler, ob Kimmich spielt oder nicht, macht einen Unterschied im Bayern-Spiel, auf dem kompletten Feld, komischerweise. Und David Alaba hat auch noch eine Harmonie mit Franck Ribéry, die er mit Coman so noch nicht hat. Hat man auch in dem Spiel wieder gesehen. Also da kommt das auch noch mit
rein. Hat man auch beim Torjubel gesehen, als er ihn da wieder heftig ins Gesicht gegriffen hat. Und ich kurz dachte, oh Gott, gleich zimmert der Ribéry ihm eine.
Ja gut, da hat Franck Ribéry hat da mal die andere Seite des ins Gesicht greifens erlebt. Und schlimmer als damals Oli Kahn gegen Marc van Bommel gegen Retafe wird's nicht gewesen sein. Die Bayern spielen jetzt dann in Istanbul und dann bei Leipzig und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Entweder gegen Leipzig oder gegen Borussia Dortmund wird wohl die Meisterschaft entschieden sein. Und von dem FC Bayern zu Hannover 96 ist der Sprung wirklich nur ein ganz, ganz kleiner. Das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Hannover 96 spielt gegen den FC Augsburg und verliert zu Hause 1:3. In der Hinrunde hat er noch 8-mal getroffen, in der Rückrunde erst einmal, doch jetzt gegen Hannover 96 ist Gregoric wieder der, den wir in der Hinrunde kennengelernt haben und mit ihm der komplette FC Augsburg stärker als in den vergangenen Spielen und mit einer guten Leistung. Markus, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe die Ausschnitte gesehen und mir vor allen Dingen die Tore nochmal ganz dezidiert angeguckt und das 1-0, weiß nicht genau, wie viele Hannoveraner im Strafraum waren. 3 mindestens, inklusive Torwart 4, vielleicht sogar 5. Der einzige Augsburger im Strafraum war Gregoric.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, Philippe hat gepennt. Klar, war das ein Fehler von ihm. Allerdings von Kajubi eine so perfekte Flanke. Also den einzigen Kollegen im Strafraum so exakt dann zu treffen mit der Flanke. Und auch von Gregoric der Schritt zurück, um Philippe halt zu entwischen. Das war schon klasse. Und wenn ich das so richtig eingeschätzt habe, war das ja auch ein sehr verdienter Sieg. Zum 1:3 wollte ich noch was sagen, weil der Philipp Max, klar, das kriegt man so mit, dass der sehr viele Vorlagen gibt, dass der eine tolle Saison spielt. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, dass die Augsburger habe ich zuletzt in Dortmund mal gesehen, da haben sie mir nicht so gut gefallen.
Mhm.
Und Philipp Max ist da auch nicht aufgefallen, aber das 3:1, da würde ich sagen, also vielleicht für die, die es nicht mehr so im Kopf haben, die Augsburger gewinnen den Ball auf der Seite, Philipp Max spielt einmal in die Mitte, zieht mit vollem Tempo nach vorne durch. Und gibt dann eine perfekte Flanke auf Gregoric, der das 3:1 sagt. Also kurzum, ich glaube, dass es tatsächlich mal interessant wäre, Philipp Max in der Nationalmannschaft auszuprobieren, weil Linksverteidiger ist ja jetzt nicht so, dass da ein Überangebot besteht.
Jetzt hat er es gesagt, jetzt hat er Philipp Max in die Nationalmannschaft gesprochen, aber finde ich, einen interessanten Gedanken. Und Augsburg, Benny, ist für mich auch die einzige Mannschaft, der ich erlaube, in der Bundesliga zu flanken. Ich hasse Flanken. Ich habe eine Aversion gegen Flanken
Ernsthaft? Inzwischen
entwickelt. Ja, weil statistisch gesehen ist es bei Flanken ein kompletter Zufall. Du kannst quasi würfeln, ob die Flanke zum Mitspieler kommt oder nicht.
Aber es ist doch so schön, wenn sie ankommt.
Ja, wenn sie ankommt. Das ist auch der Grund, warum so viel geflankt wird. Und weil natürlich die Zentralen heutzutage oft mit Doppelsechsern besetzt sind und dann ist es sehr schwierig, da reinzukommen. Aber Flanken sind für mich der Ausdruck einer offensiven Kreativlosigkeit und der einzige Mannschaft, der ich das zugestehe, ist Augsburg, weil die überproportional viele Flanken an den Mann bringen, weil sie sowohl die guten Abnehmer haben, als auch die guten Flankengeber, wie eben Philipp Max.
Ja, Max ist wirklich super, also Markus hat es gesagt, das Tor ist hervorragend rausgespielt, der Sieg war verdient und ich würde das auch gerne sehen, weil da ist nun mal eine Vakanz, so, und der spielt eine gute Saison und warum nicht? Also der legt da regelmäßig den Mitspielern die Tore auf und das war wirklich sehr, sehr hübsch gemacht, harmoniert auf der Seite, auch wenn er mit Kajubi spielt, sehr gut. Das ist auch ein interessantes Duo,
ja.
Ich finde das. Ja. Man denkt nicht groß über das Duo Philipp Max und Kajubi nach, aber wenn man dann mal...
Eigentlich so das Alaba-Ribéry des FC Augsburg.
Genau, und Kajubi, der deutscheste Brasilianer, der in der Liga spielt, glaube ich, hat er auch selber jetzt mal gesagt, dass er immer da aufgezogen wird von seinen brasilianischen Kumpels damit, weil er halt mittlerweile wirklich deutscher als brasilianischer ist. Und also ich würde das auch gut heißen, wenn wenn man den mal da testet auf der linken Seite. Er hat so einen guten linken Fuß, der ist ja allen voran dafür verantwortlich, dass so viele der Flanken überhaupt an den Mann ankommen. Ne? Also der tritt die gut, die haben einen schönen Spin, die haben eine gute Schärfe, die sind wirklich gut platziert. Der bringt die Flanken auch an den Mann, wenn er Druck draußen hat. Also ist einfach ein sehr guter Außenverteidiger.
Also mich würde es auch deshalb interessieren, weil ich über den Außenverteidiger Philipp Max im Grunde genommen nicht sagen kann, wie er verteidigt. Allein um das mal zu sehen, gut, man kann sich natürlich auch Augsburg angucken, aber dann Nationalmannschaft ist, wird in Testspielen, aber jetzt gegen Spanien oder Brasilien, wäre das ja mal sehr interessant, wie er sich gegen solche richtig guten Spieler dann auch in der Defensive aus der Affäre zieht, weil es gibt ja viele gute Außenverteidiger, die in der Offensive stark sind, aber halt nicht verteidigen können. Und von daher fände ich das tatsächlich mal sehr interessant.
Finde ich einen interessanten Gedanken. Letzte Frage an dich, Markus, bevor wir dich entlassen müssen, dürfen, können, wie auch immer. Wir kommen leider nicht drum rum. Wie beurteilst du denn die Situation bei Hannover 96? Ich habe viel Zeit darauf verschwendet, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, herausfinden zu wollen, woran es gerade bei Hannover 96 hakt. Und allein von den Statistiken her, von den Aufstellungen her, von dem Verlauf der letzten Spiele kann man es gar nicht sagen. Es hängt immer nur an Kleinigkeiten. Ich will Hannover nicht in den Abstiegskampf wieder reinreden. Das sind 7 Punkte Vorsprung auf Mainz 05 derzeit. Aber de facto hat man eben jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gute Ergebnisse in Serie erzielt.
Das stimmt. Ich denke, dass Hannover einfach die Phase hat, die man bei der Mannschaft erwarten musste. Ne? Das ist vielleicht, dauert die Schwächephase zu lang. Ich glaube, die spielen jetzt Sonntag dann in Dortmund. Da kann natürlich sein, dass man dann nochmal verliert. Und eventuell könnte sein, dass bei Breitenreiter dann so ein Gedanke einsetzt, diese Abwärtsspirale, die hat er ja mit Paderborn schon erlebt. Kann alles eine Rolle spielen, aber ich glaube, der Abstand ist nach unten zu groß, als dass die tatsächlich nochmal in Gefahr geraten. Wenn wir an den Anfang der Saison zurückdenken, Hannover 96 wurde auf jeden Fall zu den Abstiegskandidaten gezählt und deshalb denke ich, dass sie lange Zeit über ihrem Level gespielt haben und jetzt spielen sie seit ein paar Wochen drunter. Und ich denke aber, dass bei noch 8 Spielen wird sich das einpendeln und dann machen sie noch die paar Punkte, die sie brauchen. Jetzt waren es dann, wie gesagt, Philippe war beim 0-1, lässt den Gregoritsch laufen. Dann beim 1-2, das war ja nach einer Ecke, da hast du natürlich das Pech, dass du mit Fossum und Bebu hast du zwei Offensivspieler, die gegen Kajubi stehen und der nimmt den Ball an. Zwei Offensivspieler, die haben Angst, dass es einen Elfmeter gibt, die wissen nicht genau, wie man da in den Zweikampf geht. In der Mitte wird nicht schnell genug rausgerückt, kein Abseits, dann ist da das Tor. Und klar, die sollten schnell sehen, dass sie zumindest mal wieder einen Punkt holen. Ansonsten kann das dann zum Schluss gefährlich werden, ich glaube es aber nicht.
Ja, auch in dem Spiel gab es genügend Chancen aufs 2-2, hat man nicht genutzt. Markus, etwas unüblich, aber wir verabschieden dich hiermit aus der Schlusskonferenz. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz auch all der Probleme, die wir am Anfang hatten.
Genau, wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir es auch zu einem guten Ende bringen können. Aber ich denke, so viele Spiele sind ja auch nicht über. Wir haben ja zum Glück wieder ein Montagsspiel, das man nur als zur Statistik.
Das ist ja das, was bundesweit die Fans Land auf Land absagen. Zum Glück ist wieder ein Montagsspiel, da reihen wir uns ein. Das war Markus Bark, freier Journalist, unter anderem für Sportschau unterwegs auf Twitter @artus69. Markus, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis bald mal wieder.
Ich danke euch. Bis dann.
Mach's gut. Tschüss. Und wir machen jetzt zusammen noch den Spieltag rund, Benny. Was könnte es Schöneres geben? Hannover 96, der Markus hat es gerade schon angesprochen, um dieses Spiel noch damit zuzumachen. Jetzt dann gegen Dortmund, dann gegen Leipzig, das könnten zwei schwierigere Spiele werden und dann zu Hause gegen Werder und beim VfB Stuttgart.
Kein leichter Schedule jetzt die nächsten Wochen.
Nee, da müsste also dieses Heimspiel gegen Werder Bremen, da könnte schon ein bisschen tabellarischer Druck auf dem Kessel sein, auch auswärts beim VfB Stuttgart, die dann wahrscheinlich um die Champions League spielen werden. Also ja, da könnte noch was passieren. Andererseits hat man auch in dem Spiel wieder gesehen, es gibt eine Qualität, da hatte Füllkrug auch wieder eine Reihe von Chancen, Klaus hat abgezogen aus der Distanz zum Beispiel, der konnte jetzt nur zur Seite klären. Also sie haben die Chancen, es hängt an kleinen Details. In der Regel müsste sich das wieder einpendeln. Andererseits, was war in dieser Saison bisher schon normal? Vielleicht das 3:0 von Hoffenheim gegen Wolfsburg.
Ja, am Ende war es wahrscheinlich normal, ne? Ja. Muss man tatsächlich so sagen. Also auch das ist wieder, genau wie bei den Augsburgern gerade, wir auch gesagt haben, einfach ein klarer und verdienter Sieg. Hoffenheim muss eigentlich zur Pause schon höher führen als nur 1-0. 18. Minute Schulz mit dem Treffer, und dann machen sie es eigentlich dafür, wie das Spiel so lief, eigentlich erst relativ spät klar durch Gnabry, oder waren glaube ich nur noch 13 Minuten und dann noch so ein Eigentor zum 3-0. Aber also ganz klar verdienter Sieg, ja. Labbadia nach dem, was war es, einem Remis ist er glaube ich gestartet, mhm, in die Amtszeit. Klar. Ja, natürlich, als Wolfsburger Trainer, und jetzt zwei Niederlagen in Folge. Und das war schon, also das macht wenig Mut, was den weiteren Saisonverlauf angeht. Ich kenne ja tatsächlich ein paar der wenigen Wolfsburg-Fans sehr, sehr gut, und das war keine Leistung von einer Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft. Das war einfach in vielen Belangen einfach zu wenig. Und auch so ein bisschen, ich habe mich extra nochmal mit Tom Hilgers, der mit mir da in der Konferenz war, nachträglich auch nochmal ein bisschen über das Spiel unterhalten, der hat auch gesagt, das war einfach blutleer. Und normalerweise ist ja Bruno Labbadia dafür bekannt, dass zumindest dieser Aspekt immer stimmt.
Genau.
Brauchst natürlich auch die Mannschaft dafür, die dann auch sich mit Leben wieder füllen lässt. Ich weiß nicht, wenn man sich den Kader jetzt so anguckt, wenn ihr zum Beispiel die erste Elf anguckt, die da auf dem Feld steht, was sind die Spieler, keine Ahnung, die dich so ein bisschen da unten rausziehen, also die, keine Ahnung, auch so ein bisschen für eine Mentalität stehen, das gibt es da nicht, ja. Ignacio Camacho, das vergisst man fast, der Kapitän, der ist verletzt, der ist aber dann auch erst in seiner ersten Saison in der Bundesliga, selbst wenn er da wäre, wäre das einer, an dem man sich aufrichten kann, ja von der Spielweise vielleicht, aber mir fehlen da so, man könnte fast wirklich knallhart sagen, den einzigen wirklichen Führungsspieler, den haben sie abgegeben im Winter mit Mario Gomez nach Stuttgart. Sie haben Maxi Arnold, der gerne ein Führungsspieler sein möchte, der aber auch in dieser Saison die so ein bisschen den Beweis schuldig bleibt, dass er wirklich auch ein Führungsspieler sein kann. Und also wie gesagt, ich tue mich wirklich schwer damit, also auch die könnten am Ende, das ist dann einfach nur eine Frage auch wieder von so ein, zwei Matchglück-Einfällen, ob die in die Relegation gehen oder Mainz. Also beide haben keine gute Phase, so, und dann kommt es vielleicht am Ende nur drauf an, wer sich dusseliger anstellt hinten raus.
Ja, das könnte gut sein. Also meine Prophezeiung hinsichtlich Wolfsburg ist, es wird sich am 32. und am 34. Spieltag entscheiden. Da spielt man zu Hause gegen den HSV und zu Hause gegen den 1. FC Köln. Wenn das noch gut gehen soll, aber deswegen habe ich auch den O-Ton von Paul Verhaag ins Intro genommen, weil ich das nämlich sehr interessant fand. Zum einen, dass er überhaupt Kapitän ist dieser Mannschaft, ist er auch erst hingewechselt und auch sehr spät in der Transferperiode. Das heißt, der hat auch nicht die volle Vorbereitung mitgemacht mit dem VfR Wolfsburg. Aber auch dieser deutlich zu spürende Frust. Bruno Labbadia hat noch gesagt, ja, er hat schon viel zu kritisieren, aber das wird er jetzt nicht öffentlich machen. Aber genau das, was du sagst, du kannst in Hoffenheim verlieren. Gerade Hoffenheim, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Gute Phase derzeit, einen überragenden Gnabry gerade, auch einen tollen Kramaric. Aber die Art und Weise fand ich, erschreckend ist zu viel, weil man so ein bisschen, hat man das bei Wolfsburg schon gesehen. Das ist im Prinzip das Problem der ganzen Saison über schon. Aber eigentlich dürftest du so nicht die Klasse halten können. Es kann sein, dass es dennoch reicht. Gerade diese beiden Heimspiele werden da, glaube ich, sehr wichtig werden. Deswegen habe ich sie angesprochen.
Weil für die beiden kann es halt schon durch sein, ne? Zu dem Zeitpunkt. Sowohl für den HSV als auch für den FC. Die können beide im Grunde genommen da schon im Zweifel wissen, dass sie halt nicht mehr Bundesliga spielen in der nächsten Saison. Also das kann wirklich ein ziemlicher Vorteil sein, dass du die noch zu Hause hast. Aber Der Kader ist wirklich, also Brooks ist auch noch verletzt, ne? Also du hast auch zwei, auf die sie eigentlich setzen wollten, die verletzungsbedingt große Teile der Saison verpassen. Er will zwar die Kritik nicht öffentlich machen, aber eine öffentlichkeitswirksame Kritik hat er ja schon gemacht, indem er Divock Origi noch vor der Pause auswechselt. Ja. Ich meine, auch da habe ich nochmal Rücksprache gehalten mit dem Kollegen, der das Spiel lange komplett gesehen hat, und auch der hat gesagt, ja, das war auch einfach an Lustlosigkeit vorne kaum zu überbieten, was er gespielt hat, und halt ist halt schwierig gegen den Abstieg im Abstiegskampf so eine Leistung.
Ja, und er hat auch wieder was versucht. Also Bruno Labbadia versucht immer Impulse zu setzen bei einer neuen Mannschaft. Baseur war das der Spieler, der in seinem ersten Spiel gleich spielen durfte, vorher lange nicht gespielt. Diesmal Elvis Redzepi auf der linken Seite durfte spielen, oder Redzepi.
Redzepi, glaube ich. Wir haben extra in die offizielle Ausspracheliste, oder irgendwie haben wir das in Erfahrung bringen können, dass der angeblich Redzepi ausgesprochen
wird. Okay, Redzepi. Also sprich, auch wieder jemand Neues mit reingeworfen. Ich will es jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen, weil wir ja schon rausgearbeitet haben, es ist eher so eine Gesamteinstellung, aber mich erinnert das schon an viele andere Wolfsburg-Trainer, die auch verschiedene Register gezogen haben, die sowohl versucht haben, eine Wagenburg-Mentalität, alle anderen sind doof, wir machen das jetzt alleine, hinzubekommen, als auch die einzelnen Spieler in die Pflicht genommen haben, erinnern uns da sehr, Bas Dost wurde damals sehr öffentlichkeitswirksam von Hacking abgewatscht, wie es öffentlich eigentlich gar nicht mehr ginge. Mhm. Als auch eben neue Spieler reinwerfen, die schon lange keine Chance mehr hatten. Es ist, Bruno Labbadia hatte noch nicht viele Möglichkeiten. Er hatte wahnsinnig wenig Zeit. Es ist eigentlich sehr ungerecht, jetzt über das Schaffen von Bruno Labbadia zu urteilen. Aber man kann, glaube ich, schon festhalten, eine Verbesserung zum Stand vorher, der auch nicht toll war, sieht man leider nicht. Ja.
Und trotzdem, glaube ich, ist es egal, wer die Mannschaft übernommen hätte.
Ja,
es ist das Problem des Kaders. Also, das ist ja ein Kader, der eigentlich zumindest auf dem Papier eigentlich für andere Dinge zusammengestellt ist, der auch unwahrscheinlich teuer ist. Also das ist der Kader, der am meisten underperformt in der kompletten Liga eigentlich im Vergleich zu dem, was Wolfsburg für die Spieler ausgibt, ja, an Gehalt. Also ich glaube, die sind dritt oder viertteuerster Kader der Liga oder so, habe ich jetzt mal gelesen. Und die sind 15. und punktgleich mit dem Relegationsplatz. Und wenn du dir dann das Personal anguckst, da tue ich mich dann halt immer so schwer, weil das ist dann vielleicht schon ein kleiner Vorteil für die Mainzer, ne? Bei denen halt so ein paar Leute auch schon ein paar Jahre in Mainz sind, ein Stefan Bell, wer auch immer, Danny Latzer, die alle genau wissen, wir gehen in die Saison eigentlich nur, um am Ende die Klasse zu halten und alles, was darüber kommt, ist ein Bonus. Und bei den Wolfsburgern hast du jetzt Admir Mehmedi im Winter verpflichtet, du hast Yunus Malli und Daniel Didavi dann in dem Spiel neben Mehmedi auf den Positionen gehabt, Origi, der offenbar nicht so richtig begriffen hat, zumindest was ich so gehört habe, was so die Stunde geschlagen hat. Also ist das vom Personal her ein Kader, der wirklich in der Lage ist, in dieser Saison diesen Fight wieder anzunehmen um den Klassenhalt? Ich meine, es ist noch nicht so lange her, da haben sie es schon mal gemacht und da waren auch Teile der Mannschaft ja schon dabei, und trotzdem fällt mir das wirklich schwer. Also ich mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass die am Ende trotz dieser beiden Heimspiele, die sie noch haben, in die Relegation müssen als Mainz.
Mhm.
Also gefühlt ein kleines bisschen sehe ich die Mainzer da noch drüber.
Mein Bauchgefühl ist sogar, dass der HSV und der FC da schon abgestiegen sein werden und zum ersten Mal seit gefühlten Jahren wieder unbefreit aufspielen können. Und dann sehen wir auf einmal HSV-Tore. Ich prophezeie ein 3:1 in Wolfsburg.
3 Tore Bobby Wood.
Ja, oder wer auch immer, Papadopoulos wahrscheinlich, weil wir ihn vorhin so schlecht geredet haben.
Ist halt für Labbadia dann auch bitter gelaufen. Dann nimmst du Origi vor der Pause raus, bringst den Brekalo, kurz nach der Pause gibt's den Zusammenprall, dann muss er den auch schon wieder auswechseln. So, also kommt einfach viel gerade zusammen, und ich glaube, Bodo versucht schon, was geht, um irgendwie so ein bisschen diese Mentalität, wir kriegen den Turnaround hier schon irgendwie hin, aber aktuell kriegt das nicht vermittelt. Aber es ist wirklich, wie du sagst, ich glaube, es wäre fast unfair, dass vor allem auf ihn zu schieben, sondern der Kader ist einfach, da haben wir auch in der Zweierkette oft die Saison schon drüber gesprochen, auch unausgegoren zusammengestellt, ja, auch positionell schwierig zusammengestellt. Du hast mit Malli und Didavi und Mehmedi jetzt 3 auf dem Feld gehabt, die eigentlich gerne alle im Zentrum so ein bisschen ihr Glück haben, ihr Glück suchen. Du hattest mit Gomez und Origi 2 für die eine Position vorne im Sturm, die beide eher so den Mittelstürmer geben. Dann musste Origi eine Weile über die rechte Bahn kommen und so. Also es ist alles. Trotz dieser Verletzungen von Camacho und Brooks ist der Kader auch irgendwie schwierig zusammengestellt. Das hängt mit Olaf Rebbe zusammen. Ich weiß nicht, wie lange der es noch macht in Wolfsburg. Auch das wird ein Thema sein. Ich glaube, Labbadia versucht schon alles, was geht. Aber vielleicht ist auch einfach aktuell nicht mehr rauszuholen bei der Mannschaft.
Das kann sein. Und dann ist man eben einfach in eine Situation gekommen, in der normalerweise ein Auswärtsspiel in Hoffenheim kein Problem wäre, auch wenn man das verliert, gerade wenn wir jetzt dann gleich noch ein paar Worte über Hoffenheim verlieren wollen, aber die Tabellensituation ist eben einfach derart, dass jetzt einfach Punkte her müssen, egal gegen welchen Gegner es geht, auch wenn Hoffenheim sich deutlich verbessert hat, finde ich, im Vergleich zu den letzten Wochen.
Auf jeden Fall, also es gab diesen echten Durchhänger, wo Nagelsmann auch wirklich einfach nur noch genervt gewirkt hat, ja, in dieser Phase, und jetzt war das ein gutes Spiel, ein gutes Zeichen. Gnabry hast du erwähnt, sehr auffällig, bester Mann in dieser Partie. Kramaric, ausnahmsweise mal ohne eigenen Treffer, nachdem er zuletzt genetzt hat, wie verrückt. Ja. Ja, aber auch gut drin. Dennis Geiger bis zu seiner Auswechslung wahnsinnig stark. Mhm. Ich habe immer noch den O-Ton im Ohr, das war irgendwann in der Hinrunde, als Nagelsmann gesagt hat, auf der Pressekonferenz angesprochen auf Dennis Geiger. Was ich an dem besonders mag, ist, dass der trotz seines jungen Alters und dass er noch weiß Gott kein gestandener Bundesliga-Profi ist, der will immer den Ball haben. Mhm. Der will immer den Ball haben. Der fordert immer den Ball und er war auch da wieder, klar hatte auch der dann logischerweise jetzt in seiner ersten Saison auch mal ein paar kleinere Durchhänger, das ist völlig normal, aber der war wirklich sehr, sehr auffällig wieder, bis er dann leider verletzungsbedingt raus musste.
Hundertprozentige Passquote, ja, bis zu seiner Auswechslung, ja, in der 43. Minute, und ich habe es mir angeguckt, da waren schön lange Dinge, also Diagonalmelle mit dabei, ja, sehr gute Partie gemacht.
Also guter Typ und also Hoffenheim macht das wirklich gerade gut und verdienter Sieg, also völlig verdienter Sieg. Hat auch jetzt nicht in der Startelf geändert im Vergleich zum Augsburger Spiel. Das ist bei Nagelsmann auch ein Zeichen, dass er zufrieden ist damit, wie es bei der Mannschaft gerade läuft. Also die haben eine gute Phase.
Ja, absolut. Da kann man gespannt sein, was jetzt dann kommt. Die TSG darf jetzt dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach dran, die ja nicht die beste Phase gerade haben, haben wir vorhin schon besprochen, darf man gespannt sein, mit welchen Innenverteidigern die da überhaupt auflaufen. Und dann kommt zu Hause der erste FC Köln. Ein Klassiker der Fußballgeschichte fand am Samstagnachmittag statt. Ein 0:0 zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg. Hertha spielt eine fürchterliche Rückrunde mit nur einem Sieg aus 9 Spielen bei 4 erzielten Toren, allerdings auch nur 6 kassiert. Das ist das Gute, das eine Gute an dieser Rückrunde. Und gegen Freiburg reicht es jetzt zum 4. Mal in Folge nicht zu einem Tor. Das trotz eines guten Beginns, 9:2 Torschüsse in der ersten Halbzeit, 9:0 nach einer halben Stunde. Mhm. Freiburg dagegen schießt kein einziges Mal aufs Tor. Läuft dieses Spiel normal, ist es ein 1:0 für Hertha.
Ja.
Jetzt ist es nicht normal gelaufen, jetzt ist es ein 0:0 geworden. Warum läuft in der Zeit bei der Hertha nichts normal?
Ja, du hast ja gesagt, wenn du 4-mal in Folge torlos bleibst in der Liga, dann ist es schwierig. Und sie haben in dieser Partie ja wirklich alles versucht, um das zu verändern. Also sie müssen ja in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Also sie haben ja wirklich wirklich gute Chancen. Allein 2-mal Ibisevic, der wieder in der Startelf stand für Selke, der da das Tor machen kann. Nach der Pause ist es dann, wenn ich mich recht erinnere, generell einfach auch sehr verflacht, das Spiel, ne? Da war dann nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Interessant, dass Christian Streich auch nach diesem Spiel wieder sagt, klar freut er sich über die, ja, Art und Weise, wie seine Mannschaft Mentalität zeigt, wie sie sich reinhauen und so. Aber er betonte in den letzten Wochen immer wieder, ich habe das Zitat mal rausgesucht, wir schaffen es im Moment nicht, 4 oder 5 Pässe am Stück zu spielen. Also er ist unzufrieden mit der spielerischen Qualität, um dann im nächsten Satz aber auch immer wieder gleichzeitig einzuschränken. Ja, die Jungs versuchen alles, aber ich habe jetzt fast versucht, ihn nachzumachen, aber dann habe ich es gelassen, weil das kann keiner imitieren so richtig gut. Das ist eigentlich ein Punktgewinn für die bei dem Spielverlauf, gerade nach der ersten Halbzeit. Aber ich finde es schon krass, weil das machen nicht viele Trainerkollegen so, dass sie doch relativ deutlich auch immer wieder sagen, nach Spielen, ja, wir versuchen gerade alles, aber spielerisch können wir leider gerade einfach nicht mehr liefern, als wir tun.
Ja, das stimmt. Und irgendwie auch interessant, dass Christian Streich diese Argumentation schon sehr lange fährt. Also das ist jetzt inzwischen auch keine Neuigkeit mehr, dass Freiburg einfach offensiv wenig auf die Kette bekommt, vor allem wenig Konstruktives. Aber dass er diese Argumentation führt, ohne zwei Namen in den Mund zu nehmen, nämlich Vincenzo Grifo und Maximilian Philipp. Ja. Die beide einfach Unterschiedsspieler der Vorsaison waren. Das finde ich sehr interessant, denn da muss man sich wirklich zwingen, sich nochmal dran zu erinnern, was die gerade in der Offensive der Mannschaft gegeben haben. Dann ist Niederlechner jetzt schon sehr, sehr lange verletzt mit kaputter Kniescheibe. Und ich finde das interessant, dass die Diskussion rund um Freiburg sehr unaufgeregt geführt wird, auch von Seiten der Medien. Also es wird jetzt auch nicht dramatisiert, dass Freiburg nicht den schönsten Fußball spielt. Und auch
stell dir vor, das wäre an anderen Standorten, dass ein Trainer, im Grunde genommen, der hat es ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, die Mannschaft halt nicht schön spielt. Und dann stellst du eigentlich erstmal, nachdem ein paar Wochen ins Land gegangen sind, keine Veränderung fest. Er sagt das wieder. Das wäre ein riesen Fass in ganz vielen anderen Städten. Und in Freiburg ist es halt einfach, ja, aber da denkt man sich, ach, naja, also er hat halt nur diesen Kader zur Verfügung und es ist der Christian und sie machen doch wirklich alles. Der Einsatz stimmt. Das muss man sagen, das ist vielleicht auch so ein Unterschied, so ein bisschen im Vergleich zum Wolfsburger Spiel gegen Hoffenheim, dass bei Freiburg immer der Einsatz stimmt. Das kann er ihnen auch, würde er ihnen auch nie abreden. Also das machen sie immer. Und spielerisch reicht es nicht. Und ich stelle mir gerade wirklich vor, wie das keine Ahnung, in welcher anderen Stadt diese Diskussion so geführt wird und ein paar Wochen später macht man als Journalist die Bestandsaufnahme, naja, aber geändert hat sich jetzt eigentlich nicht viel dran, also verbessert hast du es nicht gekriegt, ne?
Ja, absolut, also es ist sehr interessant und dann haben sie hochtalentierte Spieler noch geholt, gerade von dem Rave erhofft man sich, dass der Griffo und Philipp vielleicht sogar beide irgendwie ein bisschen ersetzen kann. Aber auch so ein klassischer Spieler, wo du siehst, die in der Regel brauchen Neuverpflichtungen eine gewisse Zeit, um sich an Freiburg zu gewöhnen. Auch ein Höhler war jetzt in den letzten Spielen gar nicht so gut wie in seinen ersten Spielen gegen Freiburg. Da hat er fast überperformt. Ja, es könnte am Schluss reichen. 30 Punkte hat sich der SC Freiburg jetzt damit ergaunert, in der beschriebenen Art und Weise. Und irgendwie möchte es aber auch niemand dem SC übernehmen. Ja, und bei der Hertha tue ich mich mit einer Bewertung immer noch schwer. Für mich ist Hertha zusammen mit Borussia Mönchengladbach die Mannschaft mit den meisten Abers. Also man hat immer eine These im Kopf und dann fällt einem aber ein Aber ein. Bei Gladbach ist das ganz oft Verletzungspech und so weiter und so fort. Und bei Hertha ist es ähnlich, dass man sich denkt, naja, da müsste eigentlich jetzt offensiv mal rauskommen. Das große Aber ist aber, naja, also von den Torschüssen her waren sie nie die beste Mannschaft der Liga. Im Gegenteil, ja. Sie waren immer auf Platz 18. Sie waren einfach nur effizienter. Ja. Dann möchte man sagen, na gut, dann ist halt das Personal schlechter geworden. Nein, eigentlich hat man mit Selke ein Backup zu Ibišević bekommen. Bei beiden aber gerade das Tor wie vernagelt. Gerade Selke auch mit einer fürchterlichen Körpersprache, also viel zu überdreht, da kam er jetzt auch in dem Spiel wieder rein, hat sich dann in Techtelmechtel mit Freiburgern Verteidigern verloren, schwalbenartige Dinge gemacht im Strafraum, wo man sich auch gedacht hat, Junge, du hast, glaube ich, gerade den Kopf auch zu sehr drauf fokussiert, dass du jetzt unbedingt dein Tor machen willst. Vielleicht versuch mal irgendwie dir vorzustellen, du spielst jetzt gerade auf der Wiese und nicht hier im Olympiastadion. Also eine Mannschaft mit vielen Abers, die auch ganz schwierig zu interpretieren ist. Vielleicht auch nicht wild, weil wahrscheinlich läuft Hertha da ein, wo sie jetzt ungefähr stehen, nämlich auf Platz 11.
Ja, ja. Also sie sind halt wieder diese graue Maus, ne, in der Liga, auch von der Spielweise her und von allem. Man versucht ja mit dem schönen Slogan, den man sich zugelegt hat, we try, we fail, we win. So, ja, genau.
Sie legen halt gerade den Akzent auf we fail.
Ja,
so. Oder na, we try ist so.
Ja,
immer.
Genau.
We try.
Ja, genau. Sie versuchen es auf jeden Fall. Also man versucht ja so ein bisschen wegzukommen von dem Image, aber das geht viel besser als mit so einem Slogan über den sportlichen Erfolg und darüber, dass man halt ja einfach anders agiert. Wie gesagt, ist vielleicht auch unfair, weil auch da halt einfach gerade das Abschlussglück, was es dann auch, das hat Markus ja vorhin so schön beschrieben, das Abschlussglück ist dann auch einfach aktuell nicht da oder du hast dann einen guten Torhüter auf der anderen Seite, aber sie sind halt eine graue Maus auf Platz 11 gerade, 8 nach vorne der Rückstand, 7 nach hinten, also mehr Mittelfeld geht ja eigentlich gar nicht.
Nee, und vielleicht wird es dann auch mehr nicht werden. Ich glaube, es sind so die Mikrothemen, die immer noch interessant sind bei Hertha. Lazaro spielt eigentlich gute Partien, jetzt auch über die letzten Wochen gesehen. Ja. Mitchell Weiser hat jetzt gegen den SC Freiburg zum ersten Mal seit einer längeren Zeit mal wieder eine stärkere Partie gezeigt. Mit Arne Meyer hat man einen hochtalentierten Sechser. Mit Plattenhardt hatte man den frühen Philipp Max, also den Nationalspieler, der aus dem Nichts kam, auf der linken Seite, der jetzt auch gerade durch so ein Tal durch muss, rekig hochspannender Innenverteidiger, wie ich finde, der hat auch schon zusammen mit Stark gerade eine Hinrunde, haben die Partien gemacht, die bombenstark waren, wackelt jetzt ein bisschen. Also im Detail sind eigentlich alle Mannschaften irgendwie interessant, das macht's ja auch schön in der Fußball-Bundesliga. In der Summe ist es geschmacklose Kost manchmal. Hat das Spiel
manchmal, zu, ja,
ohne,
das stimmt.
Ohne,
manchmal schon, ja.
Ohne, dass man da jetzt auch ein Fass drauf aufmachen muss. Das, was, glaube ich, allen Hertha-Fans noch Mut geben kann, ist, dass Hertha in den Spielen, in denen sie gewinnen mussten, um nicht unten reinzurutschen, in diesen Spielen haben sie in dieser Saison immer gewonnen. Da haben sie auch diesen Dreier in Leverkusen geholt, der war damals von der Tabellenkonstellation hier total wichtig. Und wenn man sich auf das restliche Programm mal fokussiert, dann sieht man, Hertha darf jetzt dann zum HSV reisen, dann zu Hause gegen Wolfsburg spielen, da sind schon mal zwei Spiele gegen Mannschaften, die dahinter stehen, dann noch gegen den ersten FC Köln, gegen den FC Augsburg, gegen Hannover 96. Das heißt, da sind noch ein paar Mannschaften, die so rund um Hertha sich bewegen, davon gewinnst du noch zwei Stück und dann.
Und das ist ja, also das muss man ja schon dazu sagen, also wir wollen es auch nicht zu negativ hier darstellen, immerhin sind sie halt nicht in der Situation, in der zum Beispiel die Bremer Fans, mal gucken, was heute Abend passiert, oder die Wolfsburger Fans oder die Mainzer Fans sind, ne? Also sie liefern immerhin regelmäßig dann zumindest so ab, dass sie auch in dieser Saison wahrscheinlich, wenn sie jetzt noch ein paar Pünktchen sammeln, dann auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und alles, was darüber hinausgeht, ist vielleicht auch bei der Hertha dann einfach immer der Bonus, ja, womit du halt einfach nicht planen kannst.
Genau, das ist es vielleicht wirklich. Und nicht jede Mannschaft ist langweilig, nur weil der Fußball, den sie spielen lässt, vielleicht nicht der attraktivste ist. Und in der Halbzeit gegen Freiburg war es ja sehr gut, wobei Freiburg dann auch wieder gut drauf reagiert hat. Das ist auch eine Stärke vom SC. In der Halbzeit die richtigen Veränderungen vorgenommen, viel, viel weniger Ballverluste im Aufbauspiel. Gerade Robin Koch hat sich da einen erlaubt. Da wird er wahrscheinlich noch Albträume von bekommen. Wurde nicht bestraft, 0-0. Und dann ist dieser 8-Spiele-Spieltag durch. Kaum zu glauben, dass wir das hinbekommen haben, Benny. Nach einer schlanken Stunde einfach nur hier sitzen und quatschen, bevor die Technik irgendwie läuft.
Naja, aber manchmal ist es halt so. Die Technik, es ist immer das Gleiche. Man weiß nicht, warum. Wir wissen, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht genau, was das Ding war bei Markus. Aber
ja, gut. Ich bin mir inzwischen zumindest ziemlich sicher, dass es nicht hier in München. Ja.
Und damit bist du schon mal beruhigt.
Ja, damit bin ich zufrieden. Ich wollte nicht schuld sein. Ich dachte am Anfang, es liegt an mir. Deswegen, aber ab dem Moment, wo ich wusste, wahrscheinlich hat es eher mit der Technik von Markus zu tun, der dann ja auch nichts dafür kann, dann gut, da bin ich wie ein ganz normaler Bundesliga-Trainer und sage, was nicht in meiner Macht steht.
War am Ende ein ganz okayer Spieltag, ne? Also gerade durch das letzte Spiel hinten raus noch. Dortmund gegen Frankfurt.
Ja.
Ich fand auch das Samstagabendspiel konnte man sich ganz gut angucken.
Ja, ich meine, es gibt die grundsätzlichen Probleme der Liga, die jetzt aber halt auch wirklich schon genügend durchgekaut wurden. Offensiv ist es einfach sehr harte Kost manchmal.
Wie hat Matthias Sammer am Freitag gesagt in der Halbzeitpause, es ist Verdichtung in der Bundesliga. Also bei dem Spiel zwischen Mainz und Schalke war es ja tatsächlich auch echt krass, ne?
Genau.
Und die haben auch, also auch Matthias Sammer, er versucht dann immer hinten raus, das nochmal so ein bisschen zu relativieren, aber er hat auch schon deutlich nochmal so das etwas fehlende Spielniveau und alle nur auf Verdichten und erstmal kein Gegentor bekommen, hat er schon auch deutlich kritisiert.
Ja, Deutschland, das Land der Verdichter und Denker.
Oh, nicht schlecht.
Hätte fast für die Zweier gereicht, aber nur fast. Benni, ich danke dir sehr. Das war eine große Freude für mich, dass du mich hier besucht hast in den Rasenfunkstudios. Benny Zander, @BennyZander bei Twitter, und hört bitte die Zweierkette mit Alex Schlüter zusammen. Kann man sich sehr gut zu Gemüte führen. Danke, dass du mit dabei warst.
Ja, gerne. Wir gucken mal, wir schrauben daran, dass wir morgen sogar mal wieder einen Interviewpartner haben. Mal gucken, ob das klappt. Also wir nehmen im Gegensatz zu dir das Montagsspiel noch mit rein, auch weil ich das kommentiere und deswegen dann intensiv auch verfolgt habe, und drehen das dann einfach um und fangen dann mit dem Montagsspiel an und arbeiten uns quasi nach hinten, bis wir dann irgendwann bei Mainz-Schalke rauskommen. Die gibt's dann morgen irgendwann im Laufe des Tages, also im Laufe des Dienstags. Ich weiß ja, dass die Leute genau, den Rasenfunk morgen auch gerne mal Samstag hören oder 3 Wochen später.
Ja, 3 Wochen später die Schlusskonferenz meist nicht mehr. Aber genau, allein die Interviewpartner sind es wert, dass man bei der Zweierkette immer mal wieder reinhört. Da kann der Rasenfunk noch nicht mithalten. Aber wenn ich mir erstmal die Audiorechte in der Bundesliga geholt habe.
dann werde ich dich anrufen danach direkt.
Ja, genau. Dann habe ich hier auf einmal einen Co-Host sitzen. Dann machen wir das jeden Tag so. Und dazu bräuchte ich aber noch ein paar mehr Leute, die rasenfunk.de/unterstützen anklicken und uns unterstützen. Werdet Rasenfunk-Supporter. Vielen Dank an all diejenigen, die es schon sind. Und ansonsten müsst ihr das jetzt hier schnell gehört haben, denn es wird noch 2 Kurzpässe in dieser Woche geben, wenn alles nach Plan verläuft. Es ist eine produktive Woche.
Stark.
Gibt viel zu hören für euch, liebe Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer. Und die nächste Schlusskonferenz erscheint schon in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Woche. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
In dieser Klasse oder mit dieser Klasse, mit der heute Fußball gespielt wird, da kann man sich in der Tat kaum noch Fehler und sozusagen Schwächen erlauben. Und aufgrund dieser Perfektion, die das Spiel auch erreicht hat, und wir zeigen ja im Fernsehen eigentlich nur das Spiel, und wir zeigen Schnipsel von Emotionen nach dem Spiel, indem wir verschwitzte Fußballer interviewen. Also da wird in diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit wird natürlich das Bild des Zuschauers vom Sportler geprägt. Und da sehen wir in der Tat Sportler, die scheinbar auf dem Rasen frei von Schwächen sind. Und das Publikum schafft es oder will es auch gar nicht offenbar, umzuschwitzen und zu sagen, das sind aber trotzdem noch Menschen. Und in dem Moment, als sie vom Platz runtergehen, in dem Moment, wo sie ihr Berufsfeld, das sie auf fabelhafte Weise beherrschen, in dem Moment, in dem sie es verlassen, haben die selbstverständlich Sorgen, Ängste, Schwächen und auch psychische Krankheiten oder psychische Probleme wie andere auch. Dieser eigentlich ganz banale Transfer, dieser Gedanke, der findet nicht statt, weil wir in der Tat, wir oder das Publikum, Sportler braucht offenbar zum Ausgleich vom echten Leben. Also Sportler sind keine Figuren mehr aus dem echten Leben, sondern das sind die Figuren, wenn wir die Zuschauer abschalten vom echten Leben, und deswegen gestehen wir denen auch gar nicht mehr zu, dass sie Menschen sind wie wir. Wir wollen die überholen, wir wollen die sehen als fabelhafte Gladiatoren, fantastische Figuren einer Traumwelt von 90 Minuten, in der man seine Gefühle extrem ausleben kann. Verlieren, man weint, man schreit, man gewinnt, man fühlt sich endlich als Sieger. Und deswegen haben das Publikum, glaube ich, gar kein großes, oder das Großteil des Publikums gar kein großes Interesse daran, den Sportler als Mensch kennenzulernen. Während ich, vielleicht, was mein Job ist als Buchschreiber, erlebe, dass gerade Sportler, immer mehr Sportler eine große Sehnsucht danach haben, endlich mal alles zu erzählen. Also Andre Agassi, ja, zum Beispiel, die Biografie, die er geschrieben hat. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Sportler mittlerweile, die das Gefühl haben, die das instinktiv vom Publikum übernommen haben, diese Rolle, die sie spielen sollen, des Unverletzlichen. So, sie meinen, sie müssten sich so geben, weil das erwartet wird. Und die aber dann das Gefühl haben, sie müssten etwas in sich reinfressen. Sie müssen etwas verbergen. Das völlig falsche Gefühl. Sie können eigentlich nie sie sein. Die also unbewusst übernehmen den Glauben, sie müssten auch außerhalb des Platzes dieser unverwundbare Gladiator sein. Und irgendwann brechen da einige zusammen, oder ein Zusammenbrechen klingt schon wieder zu dramatisch, haben den Wunsch, einfach mal alles rauszuschreien und sich tatsächlich zu offenbaren, wie sie wirklich sind mit ihren Schwächen. Das passiert dann in Dokumentarfilmen oder in Biografien. Aber da erleben wir ja, dass das Publikum deutlich weniger diese Filme anschaut oder diese Biografien kauft, in dem wirklich ohne Fassade einfach mal der Alltag auch erzählt wird, sondern das Publikum will abschalten, und das schafft es und benutzt den Sport als Mittel zum Abschalten und sieht deswegen nur diese 90 Minuten, interessieren ihn.